Hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer, zu einer frischen Folge Couch Koop. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und nicht nur ich, sondern auch meine liebe Kollegin Magdalena. Hi.
Hallo, hallo Felix und hallo auch an alle.
Ja, ne, wie schön, wir haben jetzt endlich mal wieder hier im Studio uns gemütlich gemacht und werden heute eine ganz besondere Sendung machen mit einem oder zu einem Themenbereich, wo ich einfach mal anfangen möchte mit einem Spiel, das ich gerade zurzeit spiele, denn dieses Spiel ist stellvertretend für das Thema, das wir heute diskutieren werden.
Genau.
Wie nennen wir es denn am besten?
Das Thema, was wir heute diskutieren werden? Hype?
Der Fritz hatte Event Games gesagt, also so Spiele, die so ein ganzer Event werden. Ich finde Hype Games auch ganz gut, ne? Aber wir fangen einfach mal an, vielleicht mit einem Spiel dieser Sorte, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und zwar Megabonk. Das ist das Spiel, das zurzeit in aller Munde ist. Und hier habe ich schon so ein bisschen was vorbereitet. Nee, ist leider der falsche Bildschirm. Wir brauchen den Ingame-Bildschirm. Ja.
Sehr. Da ist er doch.
Und ich bin hier gerade schon so ein bisschen am Aufleveln. Und das ist einer dieser Autobattler. Ne? Ich laufe einfach rum, ich ballere von alleine, ich pimpe mich dann auf, es wird alles immer stärker und besser, was ich aufhebe, beziehungsweise wie ich mich weiterentwickle, aber die Gegner werden halt auch immer stärker und besser und ich muss halt schauen, dass ich hier ein Portal finde, um den Boss zu triggern und dann dieses Level zu schaffen. Ist die Frage natürlich, was soll das Ganze, Magdalena?
Was das Ganze soll bei Megabonk?
Ja, oder generell. Weil Megabonk ist ja eins dieser Spiele, das zurzeit wirklich so ein bisschen durch die Decke geht. Im Endeffekt ist das nichts anderes als Vampire Survivors in 3D, ne?
Ja, ich glaube, ich habe so ein Gefühl, was diese Spiele immer ausmacht, ist, dass die so leicht zugänglich sind irgendwie.
Ja.
Also, dass man relativ schnell reinkommt. Es wirkt jetzt auch hier so, als wärst du jetzt schon, als hättest du 500 Stunden schon in diesem Spiel, sag ich mal, verbracht. Weil du sehr intuitiv eben rumrennst, weißt, auf was du achten musst, etc. Und ich glaube, das ist voll oft bei so Hype-Spielen, sag ich jetzt mal so, dass man da schnell reinkommt und es relativ leicht ist, da so einen Überblick zu bekommen, sag ich mal.
Genau. Easy to learn, hard to master.
Genau.
Das ist oftmals die Devise, was diese Spiele so gut macht. Und gerade bei sowas wie Vampire Survivors oder auch hier Megabonk, muss man sagen, man macht ja immer einen neuen Run.
Ja.
Weil man dann drauf geht und dann schaltet man vielleicht manchmal permanente Sachen frei, neue Sachen. Und dann ist es halt einfach so, dass man mit jedem Run aber auch wiederum neue Sachen entdeckt. Also weil die Entwickler sehr geschickt darin sind, dich bei der Stange zu halten mit neuen Gadgets oder mit neuen Sachen, die du in dem Level entdeckst. Und das macht's halt dann wirklich so befriedigend. Wir sind jetzt hier fast am Ende. Jetzt kommt der letzte Schwarm auf mich zu. Und das könnte jetzt richtig böse und schlimm werden. Denn ich muss jetzt noch versuchen, hier durchzuhalten. Na, die Truhe kann ich nicht öffnen. Dafür habe ich nicht genügend Geld. Ich habe ein Feuergeschoss, wie man sehen kann. Als Magier habe ich damit angefangen. Dann habe ich noch diese Schwerthiebe, die automatisch alle paar Sekunden sich abfeuern. Und die Gegner stürmen halt auf mich zu und werden auch immer stärker. Ne?
Wie ist denn das? Hast du auch verschiedene Charaktere am Anfang gehabt, die du auswählen kannst?
Am Anfang sind es zwei, die man hat. Ich werde jetzt dann gleich noch einen weiteren freischalten können. Ich muss jetzt hier noch durchhalten. Ich habe jetzt leider den Endboss nicht gefunden.
Ah,
kann mal schauen, ob ich den irgendwo finde, aber und ihr seht schon,
es sind richtig viele Gegner jetzt, ne?
Ich bin leider ein bisschen zu langsam. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde, auch wenn ich gut reinhaue. Ich mach mal, dass ich noch mehr Projektile verschieße. Wenn ich hier stehe, dann werde ich diesen Bonusportal.
Sieht aus wie so eine Telefonzelle. Das Ding, was da in der Mitte steht.
Ich komme aber mal zum Ende hier, weil ich glaube, sonst bleibe ich hier ewig draufhängen. Aber der Punkt ist, diese Art von Spiel ist zurzeit unglaublich angesagt.
Ja.
Und wir haben es ja im Laufe der Videospielgeschichte schon öfter gehabt, dass so Hype-Spiele aus dem Nichts kamen. Und auf einmal hatte man das Gefühl, jeder redet davon.
Ja.
Was fällt dir da zum Beispiel ein?
Boah, ich glaube tatsächlich so, dass, also wenn wir jetzt über vor allem über Computerspiele reden, ich glaube, dann war es das Erste bei mir, wo, was ich bewusst wahrgenommen habe, dass es jetzt auf einmal ein Hype ist, dass es irgendwie auf ganz Twitch das dann ist, dass es jeder auf YouTube spielt etc., war bei mir, glaube ich, PUBG. Mhm. Das war so das erste Spiel, was ich wahrgenommen hatte, was auf einmal dieses ganze Medium irgendwie eingenommen hatte. Ne? Also auf YouTube war das, wie gesagt, eben überall zu sehen. Auf Twitch war das überall zu sehen. Jeder hat es irgendwie mal gespielt und da reingeschaut. Und ich glaube, wenn wir aber noch weiter zurückgehen und nicht über PC-Spiele reden, dann war das bei mir, glaube ich, sowas wie Subway Surfer und hier Temple Run hieß es, glaube ich.
Genau.
Doodle Jump, diese ganzen Mobile-Spiele.
Und genau das wollen wir heute einfach so ein bisschen ergründen. Wir wollen in der Geschichte zurückreisen und die Spiele herausfinden oder herausfiltern und dann in eine Tierlist pressen.
Ja.
Sozusagen Spiele, die aus dem Nichts kamen und dann auf einmal in aller Munde waren. Hype Games. Und da würde zum Beispiel nicht ein World of Warcraft zuzählen, weil da wusste man schon von Anfang an, da war eine große Marketingmaschinerie dahinter. Das wird ein großes Ding.
Ja.
Was wir meinen, sind wie gesagt diese kleinen Dinge. Sowas wie Among Us, das ja schon 2 Jahre auf dem Markt war, hat keiner wahrgenommen.
Ja.
Und dann wurde es durch einen Streamer gepusht und auf einmal hat es jeder gespielt. Und deswegen wollen wir da heute so ein bisschen drüber reden. Wir werden heute auch noch in der Sendung dann mit einer YouTuberin darüber reden. Maudado wird zugeschaltet sein, um das aus ihrer Perspektive so ein bisschen mitzubekommen. Und dann werden wir auch noch mit dem Matteo reden. Das ist der Entwickler von Paddle, 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 das wir auch schon mal gespielt haben.
Ja.
Das sehr, sehr witzig ist, das auch so einen kleinen Hype erfahren hat. Aber wir wollen mal anfangen, wie fing das Ganze denn überhaupt an? Und was war eventuell das erste Hype-Spiel? Und das möchte ich dann natürlich auch in die Tierlist eintragen. Dazu möchte ich dann auch, muss ich mal rüberschalten. Ja, so, warte mal. Ich habe es ja schon vorbereitet. Vielleicht kann man das mal zeigen, die schöne Tierlist, die wir hier haben.
Ui.
Ja, da sind 19 Spiele drin. Und ich weiß, liebe Leute, es wird sicherlich so sein, dass mehrere Leute sagen werden so, ja, aber dieses und jenes Spiel fehlt. Ich habe wirklich versucht, viele Spiele da reinzubringen, die, finde ich, immer wieder in aller Munde waren und auch große, prägnante Titel waren. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Titel, den wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm haben, der meines Erachtens aber auch in diese Kategorie fällt. Und das ist das allererste Doom aus dem Jahr 1993. Und einige von euch werden jetzt sagen, ja, aber Felix, Doom ist riesig. Das war doch niemals ein Spiel, das aus dem Nichts kam. 1993 war die Videospiellandschaft noch eine andere. Und natürlich kannte man Wolfenstein, aber 3D-Ego-Shooter waren eben etwas sehr, sehr Besonderes und noch relativ selten. Und man muss natürlich auch dazu sagen, der Verbreitungsweg damals. Es gab noch nicht dieses Internet, das wir heute haben, wo sich Leute unglaublich austauschen konnten. Das hat bei Doom ganz anders funktioniert. Mhm. Sagt dir der Begriff Shareware etwas?
Nee.
Im Endeffekt ist es so, der Hersteller hat den Leuten per Post ein Viertel ihres Spiels zugeschickt. Und das durfte dann man auch teilen und weitergeben und so weiter und so fort. Es war im Endeffekt eine Demo des Spiels. Meistens bestehend aus einer, Doom hat ja mehrere Kampagnen gehabt, aus einer Kampagne davon. Und das konnte man dann teilen. Und dann, wenn es einem gefallen hat, konnte man da anrufen und sagen so, ey, ich hätte gern das ganze Spiel. Und hat das dann zugeschickt bekommen. Shareware, ne? Man soll das teilen, man soll das Wort verbreiten. Und Doom hat etwas losgetreten, was man damals in der Gaming-Landschaft noch nicht gehabt hatte. Es hat im Endeffekt das viele andere Genres begraben. Das Point-and-Click-Adventure, das bis zu dem Zeitpunkt riesengroß war, war auf einmal out. Jeder wollte Doom spielen oder wollte ein Spiel dieser Art. Und alle anderen sind hinterhergelaufen und wollten auch so etwas machen. Und deswegen würde ich sagen, auch wenn Doom heutzutage natürlich ein großes Ding ist, war das eines der ersten Hype-Spiele, das heute noch nachhallt. Denn Magdalena, du weißt, wie oft man liest, auf dem und dem Device wurde Doom installiert.
Ja, Doom ist ja mittlerweile auch, also jedem Begriff, selbst wenn man irgendwie noch kein Doom gespielt hat oder so, aber diese Spielereihe ist natürlich für jeden irgendwie ein Begriff. Ich finde es aber auch interessant, weil ich glaube, vor allem in dem Kontext, den du gerade erklärt hast, macht es Sinn, Doom mit einem Hype-Spiel zu verbinden,
ja,
nämlich was es in seiner Zeit erreicht hat.
Das ist das vollkommen super gesagt, Magdalena, was in seiner Zeit war und damals war die Gaming-Landschaft eine andere. Da war das eben ein Spiel, was über Wochen und Jahre den Markt auch bestimmt hat. Und wie gesagt, für viele auch einfach aus dem Nichts kam und das Gaming in den Mittelpunkt wieder mehr gerückt hat. Deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich zur Tierlist und schauen uns an, wo wir Doom platzieren würden.
Ich finde es auch cool, Sandstein schreibt zum Beispiel hier gerade im Chat, absoluter Klassiker.
Ja,
Doom. Ne? Jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir diese Tierlist an? Sagen wir im Sinne von, also sortieren wir das in Hype ein? Also wie?
Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde das sehr schwierig. Ich würde sagen, Hype plus ist es auch ein gutes Spiel. Weil ich finde, da sind auch auf der Liste Spiele, die einfach spieltechnisch nicht gut waren. Weil Hype haben diese Spiele alle ausgelöst. Und dann ist es, finde ich, ich finde, es muss Hype sein, aber auch, wie gut war das als Spiel?
Okay, dann machen wir das so.
Da würde ich sagen, ist Doom definitiv S-Tier. Chat, ihr dürft natürlich auch gerne eure Meinung mit reinhauen. Ne? Sehr, sehr gerne, dass wir so ein bisschen Feedback von euch bekommen, wie ihr das seht. Ich würde sagen, Doom landet in S-Tier.
Sandstein sagt auch S-Tier, dann machen wir S-Tier.
Ja, ja, dann machen wir S-Tier.
Das ist gut für Doom.
So. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter und zwar mit dem nächsten großen Ding aus dem Jahr 1996. Und zwar ein Spiel, das heutzutage jeder kennt. Es ist jetzt erst ein neuer Teil rausgekommen. Heute, glaube ich, ist es soweit.
Echt? Heute?
Pokémon.
Ach so, ja, stimmt, natürlich.
Und das Ganze fing ja mal heute, an. Ja. Ne? Auf dem Gameboy fing das an im Jahre 1996.
Ja.
Und ich meine, der Hype hält bis heute an. Ich weiß auch noch, ich war damals schon so ein bisschen älter. Mich hat Pokémon nie so tangiert, aber ich habe so gemerkt, die Kids unter mir, die 2, 3, 4, 5 Jahre jünger waren, die waren alle auf einmal im Fieber. Und mit dazu beigetragen hat dieses Spiel.
Mhm. Ja, das stimmt natürlich auch. Pokémon ist ähnlich wie Doom, würde ich mal sagen, was natürlich auch immer noch bis heute super relevant ist. Ich frage mich gerade. Doch, ich glaube, ich würde Pokémon wahrscheinlich mit Doom auf eine Stufe setzen, oder?
Ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß, da gibt es unglaublich viele Leute, die haben das wahnsinnig gefeiert. Nicht nur, weil es Pokémon war, sondern eben, weil es spielerisch auch so gut war. Und deswegen bin ich da bei dir und würde auch sagen, dass ein Pokémon ein S-Tier-Spiel ist.
Mhm. Ich finde aber interessant, weil Chat sieht es anders als wir anscheinend. Snappuman schreibt gerade D und auch Leute aus der Regie schreiben auch D.
Wie gesagt, ich kann mit Pokémon nichts anfangen. Mein persönliches Ich ist, muss ich nicht haben, ist für mich wirklich ein D-Ding, aber ich weiß, dass es spielerisch durchaus einiges zu bieten hatte. Nur weil mich das damals nicht angesprochen hat, heißt es nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Und deswegen würde ich sagen, das ist definitiv auch ein S-Tier.
Würde ich auch
sagen.
Und
das verdientermaßen, nur weil ich das halt nicht was damit anfangen kann, das hier vollkommen zack.
Ich würde das genauso auf S ziehen.
Ja.
Genau, das hat jahrelang auch Kinder begeistert, schreibt der AK im Chat.
Ja, ne?
Absolut.
Und AK hatte auch vollkommen recht, alte Pokémon, sowas von S-Tier.
So.
Ja, ich meine, das hat ja wirklich diesen ganzen Hype auch mit angefangen.
Richtig.
Entfacht. Ich glaube, viele Leute hatten vorher Berührung mit dem Pokémon-Spiel, bevor sie überhaupt den Anime gesehen haben. Ne?
Ja.
Das ist ja auch etwas, was man nicht vergessen darf.
Ich glaube, vor allem wirklich die ersten Pokémon-Spiele sind ja so wichtig für die Reihe gewesen und, glaube ich, immer noch Fan-Favorites. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auf S-Tier auch sehen.
Okay.
Ja.
Wir springen 3 Jahre nach vorne, in das Jahr 1999. Im Jahr 2000 habe ich meine Banklehre angefangen. Und ich weiß noch, wie auf einmal zu meiner Banklehrezeit alle in meiner Bank von diesem Spiel geredet haben. Ich habe schon mein ganzes Leben lang gezockt und ich habe mir gedacht so, hä? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ja, von welchem Spiel rede ich?
Jetzt bin ich auch gespannt.
Moorhuhnjagd. Hast du Moorhuhn jemals gehört?
Nein, sag mir gar nicht. Och.
Es ist wirklich...
Oh, also der Avatar kommt mir bekannt vor tatsächlich, aber ich glaube, ich habe die Spiele nie bewusst wahrgenommen.
Es war für mich als jemand, der mit NES und Super Nintendo groß geworden ist und der halt auch so Sachen wie Doom gespielt hat, war das für mich etwas komplett nicht Nachvollziehbares. Also das ist das ganze Spiel.
Mhm.
Du scrollst hier von links nach rechts und schießt eben diese Moorhühner ab. Und das war wirklich auch so ein Spiel, da wurde in den Nachrichten drüber berichtet.
Ach krass.
Das hat den Mainstream sowas von erreicht. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, was eben auch diese Hype-Spiele auszeichnet, wenn man eben feststellt, es geht über die Grenzen des normalen Gamertums hinaus und es erwischt noch mehr Leute.
Ja, ja. Ich wollte auch gerade sagen, also Morhun fühlt sich so ein bisschen an wie die Hype-Spiele, über die wir wahrscheinlich später auch noch reden werden.
Ja.
So was wirklich aus dem Nichts gekommen ist, da sind irgendwie Spielmechaniken dabei, die man jetzt noch nicht so kannte. Es ist irgendwie dieser und so diese Brise an Weirdness, an sehr da fliegen Hühnchen rum.
Aber irgendwie. Es ist im Endeffekt eine einzige Schießbude. Also ja. Es ist halt wirklich, wie gesagt, spielerisch gesehen ist es ja ein Lightgun-Shooter. Mhm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal davon gehört habe, wie Ego-Shooter. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, okay, irgendwie. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, nein, Leute, das ist jetzt, also ja, klar kann man das als Ego-Shooter deklarieren, ja. Aber das, kein richtiger Gamer würde sagen, dass das irgendwie ein Ego-Shooter ist. Und hier kommen wir jetzt zu dem Ding, ich weiß, das ist ein Hype-Spiel. Mhm. Ich meine, sogar Wigald Boning hat ein Lied dazu gemacht.
Krass.
Ein richtiges, ja, Gimme More Hoon heißt das. Oh mein Gott. Das ist wirklich sowas von strange. Mhm. Wigald Boning, sagt dir was?
Nee.
Ja, okay, das ist dieser, der hat zum Beispiel, nämlich jetzt auch, wenn ich stinke, sonst sage ich winke, winke und goodbye. Ich liebe es, unser Generationenkonflikt. Es ist fantastisch. Auf jeden Fall, dieser Wigald Boning, der hat auch ein Lied dazu gemacht und ein offizielles Moorhuhn-Lied. Und es sollte ja sogar ein Kinofilm kommen. Und da wurde ja auch schon Fördergeld eingesammelt. Und es kam aber nie was raus. Aber wo ordnen wir Moorhuhn in der Tierlist ein? Liliane hat die Maxi-CD davon. Oh. Ich habe auch das Video vorbereitet. Vielleicht können wir wenigstens das Video, liebe Regie, falls ihr das findet. Ich habe das abgelegt auf dem Server, auf dem NAS. Ihr könnt ja mal gucken, ob man es wenigstens mal, ich weiß nicht, ob wir die Musik hören dürfen. Aber,
meine Güte.
Pass auf, jetzt der Text ist der Wahnsinn, weil das ist wirklich unglaublich. Ja.
I have keine Ahnung, was wir gerade machen, but Eiern zu Hühner, die werden krachen. I feel me bestens, wenn I sie bügel, cause I have a fable für wildes Geflügel. I need nix zu essen, I don't need a trunk, höchstens wat vor se den Scheidenentzündung. Wat vor se Land wird die Krume vom Acker, sad is for me, so Hühnergegacker. Gimme Moorhuhn.
Ja, das ist Gimme Moorhuhn von Wigald Boning.
Traumhaft.
Ja,
also das Lied ist S-Tier. Das
ja,
ist
das
eh
ist,
klar.
Das ist wie hier Ärzte mit Tomb Raider, ne?
Ja, genau. Aber das Spiel würde ich glaube...
Genau, das ist jetzt...
Also ich glaube, das Spiel würde ich zwischen... wobei, wenn die Spiele, die da noch kommen, ich glaube, ich würde es auf eine C machen.
Also für mich persönlich ist das das schlechteste Spiel hier
okay.
drin. Das ist für mich ganz klar eine D.
Okay, stimmt,
aber,
wenn die... was sagt
also ich finde, das war spielerisch... Ich weiß, der Hype war riesig, aber
ja.
Spielerisch war das absolut...
Aber man muss ja, wenn das Spiel nicht so gut war, dafür der Hype aber richtig stark war, muss man es ja so ein bisschen in... ne, ausbalancieren wieder, sage ich mal.
Okay, sagen auch mehrere Leute im Chat, sagen C... Dann fügen wir uns lieber Chat und sagen auch C. Und dann sagt hier Snapuman noch, das heißt, wurde 1998 von der in Bochum sitzenden Werbeagentur Art Department als Werbespiel für die Whisky-Marke Johnny Walker in Auftrag.
Ach, krass.
Ja.
Das war ein Werbespiel eigentlich.
Gab's ja so ein paar, die tatsächlich gegangen. Ganz gut waren. Hier, ja. Coolspot. Damals auf dem Mega Drive. Sagt dir nichts, ich weiß.
Klar.
Coolspot ist der rote Punkt von 7-Up, diesem Getränk.
Ah, ja, das Getränk kenne ich.
Gut, dann haben wir morgen auf
Anyways.
C.
Ja.
Jetzt kommen wir aber schon zu einem der wahrscheinlich größten Hypes, den man auch immer noch mitbekommt. Mhm. Wir machen ganz schön Sprung nach vorne jetzt.
Oh.
In das Jahr 2009.
Jahr 2009.
Ich gebe dir einen Tipp oder ich gebe euch einen Tipp, lieber Chat. Es kam sogar letztens erst ins Kino.
Ah, ich weiß es. Weiß Chat das auch, ist die Frage?
Das ist die Frage. Es wurde verfilmt.
Ja.
Es gab ein ganz berühmtes Meme dazu. Kinobetreiber waren nicht happy damit, was da abgegangen ist. Ja, Joe Fischnapp sagt es, Minecraft.
Ja.
Hättest du dir jemals denken können, dass dieses Spiel so krass durch die Decke geht?
Ich glaube... Minecraft ist jetzt wirklich so ein Überraschungsmoment gewesen.
Ja.
Dass das so einen krassen Hype mit sich gezogen hat und ja jetzt auch noch Jahre später immer noch so, also es ist hier glaube ich immer noch eins der beliebtesten Spiele weltweit.
Ja.
Wird immer noch super, super viel gespielt. Es gibt so viele Mods dazu. Die Mod-Community ist auch super aktiv und macht immer wieder neue Geschichten. Und was ich auch so interessant finde, weil wir später auch nochmal eine Creatorin da haben, mit der wir ja auch reden werden. Minecraft ist auch immer noch ein Ding, was super, super beliebt auf Twitch und YouTube ist. Mhm. So viele Leute spielen dieses Spiel noch. Und wenn ich auch irgendwie an Minecraft denke, jetzt vor allem hier im deutschen Raum, da denke ich auch direkt irgendwie an die Let's Plays von Gronkh damals, der das Spiel ja auch nochmal dann super beliebt und irgendwie bekannt gemacht hat. Also
es ist ja nicht nur das,
schon Ding.
Es ist ja nicht nur, dass Minecraft beliebt und bekannt gemacht wurde,
ja.
Aber dieses Spiel ist auch der Startpunkt für viele Streamer, der Anfang ihrer Karriere.
Richtig.
Muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache, wo Streamer als auch Spiel davon profitiert haben. Weil du sagst es richtig, Gronkh ist dadurch auch groß geworden, richtig, durch dieses Spiel, weil er eben angefangen hat, das einfach zu streamen und viel zu zeigen. Und ich persönlich konnte diesen Hype nie nachvollziehen, weil ich mir immer dachte so, hä? Also mir war das immer zu viel Arbeit. Aber hey, das ist meines Erachtens eines dieser Spiele, das den ganzen Markt ja durcheinander gebracht hat. Weil es auf einmal eine andere Art von Spielweise aufgezeigt hat und in dem Sinne wie so ein eigenes Genre für sich ist und alles auf den Kopf gestellt hat. Weißt du, da sind Firmen, die buttern unglaublich viel Geld in Entwicklung, in Grafik, haben riesige Teams und dann kommt da ein Spiel von relativ wenigen Leuten auf den Markt mit einer recht smarten Idee und stellt einfach alles auf den Kopf und ist über Jahre hinweg mit das Größte, was man sich vorstellen kann. Wenn, weißt du, wenn dann irgendwie so kommt, ja, ein Spiel hat in einem Monat 2 Millionen Spiele verkauft, das Minecraft lacht über sowas, ne?
Absolut. Also ich muss sagen, ich mag Minecraft sehr, sehr gerne und habe da auch schon unfassbar viele Spielstunden drin verbracht. Ich finde aber eben auch, was du gerade schon angesprochen hast, Minecraft ist halt vor allem in der Perspektive interessant, weil es ja wirklich so ein eigenes Subgenre, sag ich mal, jetzt mit sich gebracht hat. Und deswegen für mich wäre Minecraft, glaube ich, schon S-Tier, muss ich sagen.
Wie gesagt, ich kann nichts mit Minecraft anfangen. Ich neige dir aber dazu zu stimmen. Was sagt aber der Chat dazu, wie ihr das seht? Wie stuft ihr Minecraft ein? Und ja, natürlich könnt ihr auch sagen, wenn ihr es persönlich nicht gut findet, dann ist das für euch kein S-Tier. Aber vielleicht sagt ihr auch so, ja, ich mag es zwar nicht, aber wenn man sich betrachtet, was das so für den Spielemarkt getan hat oder so, vielleicht stuft das dann höher ein. Ich bin auch geneigt zu sagen S-Tier.
Ja, hier schreiben auch, Herr Aminus schreibt S, Snapuman schreibt S, Tragoso,
ja.
Julego auch.
Ich werde mich dem nicht widersetzen, weil, wie gesagt, es ist Wahnsinn und der Hype ist ja noch immer da. Der Grolltroll hätte es jetzt eher auf B gesteckt. Mal schauen, was noch auf B landen wird.
Ja.
Aber Minecraft ist ja wirklich gigantisch gewesen.
Absolut.
2009, aber auch kam auch noch etwas raus, was mich dann voll gepackt
hat. Ui, jetzt aber.
Und da kommen wir natürlich in den Bereich der Handy-Games unter anderem. Angry Birds.
Angry Birds, ja.
Da gab es auch einen Film zu. Da gab es, glaube ich, sogar 2 Filme zu.
Och, das ist, oh, die Musik direkt wieder.
Ja,
ne?
Die Musik ist schon ganz nice, oder?
Die ist es schon. Für mich ist Angry Birds halt, immer wenn ich an Angry Birds denke ich dann auch direkt wieder an Plants vs. Zombies, weil die für mich sehr ähnlich, ich glaube auch ähnlich rausgekommen sind bestimmt.
Das waren meines Erachtens auch 2 Spiele, die so gefühlt einen Zeitraum bestimmt haben.
Ja, absolut.
Wobei ich sagen würde, dass Angry Birds noch ein bisschen mehr den Massenmarkt
durchdrungen hat. Ja, ne? Absolut. Würde ich auch so sehen. Aber Angry Birds an sich gutes Spiel, finde ich.
Ja.
Schon, ne?
Es ist total simpel.
Ja.
Man ist sofort drin, man versteht, was man machen muss.
Ja.
Und ja, es ist dann trotzdem halt eine Herausforderung ein bisschen, weil du musst wissen, welchen Vogel du wann einsetzt, für welches Material, um dann durchzuschießen. Und es ist einfach smart und durchdacht. Es ist im Endeffekt nichts anderes als so eine Art von Worms, bloß im Singleplayer-Modus, ne? In die
das
Richtung. Würde ich sagen, auch ein richtig, richtig gutes Spiel. Hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Ist die Frage, ist das ein S-Tier-Spiel?
Ich glaube, für mich wäre Angry Birds ein A-Tier.
Ein A-Tier?
Ein A-Tier, ja. Ich würde es, glaube ich, nicht auf die gleiche Stufe wie Minecraft setzen.
Mhm.
Aber so was den Hype anging und so, ich glaube, ich wäre zwischen A und B.
Ich tendiere zu A.
Mhm.
Ich würde auch sagen A. Denn Angry Birds, wie gesagt, sehr, sehr gut.
Ganz, ganz vorne, ja.
Ja, da haben wir's. A wie Angry Birds. A.
Absolut.
Es sind ein paar von euch, die sagen, B eher, ja, könnte
ja,
man
auch.
Ja,
es ist
auch.
Halt schwierig, weil wenn ich auch mir anschaue, was da noch kommen mag,
ja,
ich glaube, dann würde ich Angry Birds eher auf B sehen, wenn ich noch sehe, was da kommt. Aber ich finde A, also A
wir können
oder
ja,
B.
Wir können mal jetzt stehen lassen, genau. Wir können ganz am Ende nochmal hier ein bisschen durchquetschen. Ne? Gut, wir kommen zum nächsten Spiel und ja, wir springen ein bisschen nach vorne in das Jahr 2013. Wir bleiben beim Thema Vögel. Und zwar ein Spiel, das rauskam. Jeder hat's gezockt.
Ja.
Dann hat der Entwickler es selbst vom Markt genommen, weil er nicht wollte, dass die Leute so süchtig danach
ja
sind. Woraufhin Leute ihre mit Handys mit dem installierten Spiel verkauft haben für sehr viel teuer Geld.
Ja.
Kann nur ein Spiel sein.
Flappy Bird.
Flappy Bird.
Flappy Bird.
Und Flappy Bird war auch ein absolutes Phänomen,
ja,
weil da wurde auch in den Nachrichten drüber berichtet und ne, dass jeder dieses Ding spielt. Hier sehen wir auch so ein paar Zusammenschnitte. PewDiePie hat's gespielt, PewDiePie, ja, natürlich. Und wie darüber berichtet wurde einfach. Es ist eine, das war wirklich so ein weltweites Ding.
Ja.
Und da hat man auch gemerkt, dass das Internet und wie sich etwas verbreitet immer wichtiger wird und immer größer wird. Und dass dann so eine Sensation, so was wie Moorhuhn war ja schon eher so, mehr so ein deutsches Ding, ne? Mhm. Aber es hatte nie so diesen internationalen Riesenanspruch, wie ein Flappy Bird zum Beispiel das hatte.
Das stimmt. Also ich glaube, Flappy Bird war echt ein riesengroßes Ding. Also,
und es war ja so simpel.
Ja, eben. Das ist genau das irgendwie, was, glaube ich, auch einige der Hype-Spiele heute ausmacht, dass da eigentlich so ein simples Spielprinzip dahinter steckt. Jetzt natürlich nicht bei jedem, ne? Und simpel heißt ja auch nicht, dass es nicht doch auch irgendwie komplex sein kann, aber
ich meine, man tippt einfach nur den Bildschirm ja an und dann macht er einen kleinen Satz nach oben und nach oben.
Ja.
Und so muss man halt durchnavigieren, dass man halt keine dieser Röhren, dieser Hindernisse berührt. Und gefühlt war das so, von einem Tag auf den anderen hat jeder von diesem Spiel ja gesprochen.
Ja, ich muss auch sagen, Flappy Bird war dann auch, glaube ich, wirklich so eins der ersten, die ich auch bewusst wahrgenommen habe, so als Spiel, was auf einmal jeder gespielt hat. Und da kommen wir halt jetzt eben zu dem schwierigen Punkt, weil ich würde fast sagen, dass Flappy Bird über Angry Birds ist. Wenn wir jetzt vom reinen Hype-Ding gehen.
Wenn wir vom reinen Hype-Ding gehen, da wäre ich komplett bei dir. Aber allein der spielerische Aspekt ist
ja,
Flappy Bird für mich eher so, ich weiß, es ist herausfordernd und es ist nicht leicht zu schaffen, aber da ist es schon für mich C-Tier.
C. Also mein Ding, wo ich so ein bisschen herkomme, ist, ich glaube, ich finde Flappy Birds besser als Angry Birds. Flappy Bird.
Spielerisch.
Weil ich das schön finde, wenn Spiele sich was trauen. Und ich finde, das ist schon mal was anderes, einfach zu sagen, da muss jetzt jemand einfach hin und her klicken.
Meinst, wenn sich ein Spiel traut, das spielerisch so gut wie nichts gemacht?
Nein, einfach mal was Neues sich zu trauen. Das ist so wie bei Minecraft auch. Das ist auch ein komplett neuer Stil gewesen, so in der
okay
Hinsicht. Deswegen, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall auf B machen.
Okay, wir schauen mal, was der Chat sagt. Pixelmann sagt D, Joe Lego sagt Pixelmann sagt D, Jolego sagt B, Snappumann sagt C, Bunte Socke sagt C, Updown Coyote sagt B. Ah.
Dann sagt, glaube ich, die Mehrheit C, oder?
War der Hype bei Angry Birds nicht größer als bei Flappy? Ich weiß es nicht.
Ich glaube
schon, dass Flappy Birds allein dadurch, dass es vom Markt genommen wurde, und dann, wie diese Handys verkauft wurden, wo es vorinstalliert war, das ging ja auch durch die Nachrichten.
Ich glaube, dass Flappy Bird vielleicht eine höhere Spitze hatte, einen größeren Peak.
Ja.
Und Angry Birds aber dafür halt länger.
Absolut. Das trifft es, glaube ich, sehr gut.
Ich würde es in eine C sagt, packen.
Nee. Sollen wir C machen?
Ich würde C.
Einverstanden?
Ich glaube, C ist dann
relativ
ausgeglichen.
Hallo Foxhound, M. Foxhound, schön, dass du da bist.
Willkommen.
Ich hoffe, du bist auch zufrieden mit der C-Einstufung. Okay. Gut, ich denke, wir haben uns auf C geeinigt. Mal schauen,
Du wirkst nicht so, als wärst du mit Sega einig.
Nein, das ist vollkommen okay. Ich, ja. Wie gesagt, ich würde es bei D einstufen, genauso wie Moorhuhn, aber wir versuchen hier so eine Art Kompromiss ja zu finden, auch ne, eben mit dem Chat, weil ja. wir wollen ja gemeinsam hier eine Tierlist erschaffen, mit der wir irgendwie so ein bisschen zufrieden sind. Ne? Und Casual Cool sagt auch, AK, hier, es gab einen Angry Birds Film und so.
Ja.
Und Merch, das stimmt schon, das darf man nicht vergessen. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass Flappy Bird hat heller gebrannt für einen kurzen Zeitpunkt, genau. während die Flamme von Angry Birds länger war.
Denke ich auch.
So. Jetzt kommen wir ins Horrorgenre. Oh ja. Five Nights at Freddy's. Auch ein Spiel, das natürlich auch jetzt letztens einen Film bekommen hat und einen zweiten bekommen wird sogar. Ich glaube, da wurde jetzt sogar angekündigt auf der Comic-Con in New York, glaube ich, dass Megan Fox mitspielen soll. Ach, irgendwie. Krass. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe das nur irgendwie nebenbei aufgeschnappt. Und hier sehen wir auch schon das Spiel.
Ja, ich muss persönlich sagen, die Five Nights at Freddy Spiele sind nichts für mich persönlich. Weil für mich sind die ein bisschen zu sehr einfach Jumpscare-lastig. Bin ich so ein Fan, wenn da einfach eins nach dem anderen mir ins Gesicht springt. Aber sie waren natürlich trotzdem super oder sind nach wie vor super, super beliebt und haben natürlich auch einfach mal was Neues gemacht.
Ja, das stimmt.
Das stimmt natürlich schon.
Ich meine, sie waren super simpel, weil man sieht hier im Endeffekt, was man macht.
Ja.
Man sitzt in einem Zimmer, schaut auf Kameras, um zu schauen, was da eben los ist, sieht dann diese Figuren, die sich bewegen. Und muss dann eben verhindern, dass diese Animatronic-Horrorfiguren bei einem selber auftauchen und einen erschrecken, weshalb man dann immer die Tür zumachen muss und so weiter und so fort. Und das war auch so ein Spiel, das deshalb auch in den Nachrichten war, weil so viele Leute und auch so durchs Internet gegeistert ist, weil sie sich gefilmt haben, wie sie sich erschrecken.
Ja.
Weißt du es noch? Das war wirklich so eine richtige Welle an Jumpscares und Five Nights at Freddy's war ein Riesending.
Absolut. Das war ein riesen Ding. Ich glaube nicht, dass es, also es war ein riesen Ding, aber ich glaube nicht, dass es vergleichbar jetzt zum Beispiel mit so einem Flappy Bird ist, vom Hype, das es bekommen hat. Aber
boah, ich weiß nicht.
Ich glaube nicht, dass es so ein riesen Ding war. Snapu-Man schreibt zum Beispiel auch nie davon gehört.
Ich glaube, das meint der Snapu-Man nicht. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen ironisch.
Aber an sich, ja, trotzdem super bekannte Spielereien natürlich, auch mit dem Film jetzt. Es gibt super viel Merchandise-Geschichten etc.
Ja.
Ich glaube, ich würde Five Nights at Freddy's auf B oder C sehen.
Ich würde es auf einem B sehen.
Auf einem B
Weil
sehen.
Ich finde, es ist spielerisch schon noch ein bisschen anspruchsvoller oder
das stimmt, ja,
wirkt ein bisschen komplexer, finde ich, als Flappy Bird oder Angry Moorhuhn.
Ja, das stimmt. Dann B stimmt. In dem Vergleichspunkt dann auf jeden Fall B, ja, weil es ist auf jeden Fall da drüber.
Chat, was sagt ihr? B gut?
Eins Lord.
B-Tier?
Eins Lord sagt B ist gut. Dragusu sagt C.
C.
Komm, wir C. Ja. Ah, Joe für Schnaps.
B sagt der Snapman. Du hast noch gar nicht gespielt, dachte ich. Nie davon gehört. D.
Aber da müssen wir es auf C machen.
Jetzt sagt hier Dr. Dryden, B, wir lassen es jetzt mal bei B. Wir lassen es jetzt mal bei B. B bis C,
okay, ja, dann
solides B. Okay, wir lassen es jetzt mal dabei.
Ja. Was kommt als nächstes?
Kommen wir zu einem Spiel, das definitiv mehr Finesse auf den Rippen hat.
Oh, okay.
Autofußball.
Aha.
Rocket League. Rocket League, auch ein Spiel, das gefühlt aus dem Nichts kam. Von einem Tag auf den anderen war es da. Und jeder hat es gespielt. Jeder wollte irgendwie versuchen, mit seinem Auto den Ball hier in dieses Tor zu befördern. Es wurde ein E-Sport-Titel dann natürlich auch. Ein wahnsinniger Erfolg für den Entwickler. Und das eigentlich bei so einem auch simplen Spielprinzip, wo man sich vielleicht denken würde, wenn man es auf dem Papier liest, ja, Autofußball, totaler Käse. Aber nee, man nimmt halt einfach kleine Matchbox-Autos, die eben auch springen können und so weiter und so fort. Und dann hast du auf einmal ein Spiel gehabt, zu denen Wettsport oder wettmäßig alles entstanden ist. Wettbewerbe wurden abgehalten mit Preisgeld und es ist immer noch ein populäres Spiel.
Absolut. Ich finde, Rocket League ist da eben dann in der Hinsicht so ein bisschen vergleichbar mit Minecraft, weil es halt immer noch Leute begeistert und immer noch super viele Leute spielen und halt eben auch das mit dem E-Sports-Aspekt. Chat ist auch sehr begeistert. Maus schreibt zum Beispiel S++-Spiel, Thunfischtoast sagt A, 1Lord sagt S-Tier, es gibt kein vergleichbares Spiel. Also Rocket League hat immer noch große Fans.
Ich fand's krass, ich hab's ja probiert und ich bin sehr schnell frustriert gewesen, weil ich finde dieses Spiel, natürlich ist, ne, die Vorstellung ist leicht einfach, bring den Ball mit deinem Auto in das Tor.
Ja.
Aber es ist halt nicht so, dass du wie bei einem Menschen dich in jede Richtung sofort bewegen kannst, sondern es ist ein Auto. Und dann musst du mal rückwärts fahren, dann musst du bremsen. Und du kannst nicht einfach straven und so weiter und so fort. Und diese ganze Planung, was wir hier sehen, allein wie der spielt, hier im Flug den Ball teilweise zweimal trifft, ich finde das wirklich super beeindruckend. Und das ist ein Spiel, wo easy to learn, also du, natürlich bist du schnell drin und verstehst, was du machen musst.
Ja.
Und du wirst den Ball auch mal treffen. Aber das richtig zu beherrschen, ist wahnsinnig schwierig.
Ne? Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ich glaube, ich würde Rocket League auf S oder A tatsächlich auch sehen.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen, weil das Spiel an sich ist cool. Der Hype war da. Ich glaube halt hier auch wieder, ich weiß nicht, ob Rocket League jemals so einen richtig hohen Peak hatte. Ich glaube, Rocket League ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, dass es halt lange brennt wieder und lange diesen Hype mit sich zieht.
Ich glaube, das ist wirklich, ich meine, es gab ja auch schon dann Updates zu einem Spiel, wo viel gemosert wurde, weil da was falsch gemacht wurde. Waren auch nicht alle, ich glaube, Microtransactions haben da auch mal eine Rolle gespielt. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht mehr so im Rocket League Game drin. Ich weiß halt, dass es noch da ist und dass Leute es verfolgen. Aber spielerisch und vom Hype, ich bin auch zwischen S und A im Endeffekt. Gaming-Höhle sagt A, ich weiß, PS Maus sagt, das ist S++, ne, also ganz, ganz weit oben. Und man muss ja auch wirklich sagen, um in Rocket League gut zu sein, braucht man wirklich Skill.
Absolut.
Das ist kein Spiel, wo einfach jeder daherkommen kann und wird dann gut sein, sondern nein, das ist ein Spiel, wo man wirklich viel Zeit investieren muss und Skill beweisen muss, wenn man da eben bei den Besten mithalten will.
Ja, das ist schon nicht ohne, das stimmt. Ja, aber die meisten schreiben tatsächlich S-Tier.
Ja. Dann würde ich sagen, Rocket League, das hast du dir verdient über die Jahre.
Auf hinweg. Ins S-Tier.
Auf ins S-Tier.
So.
Wunderbar.
Was haben wir als nächstes im Gepäck?
Wir reisen in das Jahr 2017. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, das so strange ist. Ich glaube, das hat eine ganz neue Kategorie auch mitgegründet. Wahrscheinlich gab es auch andere Spiele schon davor. Rage Games.
Mhm.
Ja. Und zwar ist das Getting Over It.
Ja.
Ein Spiel, das so absurd ist. Man sitzt in einem Kessel, wie der liebe Henno hier uns aufführt. Und da sieht man auch sehr schön eben die Symbiose zwischen Streamer und Spiel. Ne?
Ja, absolut.
Und Getting Over It war eben auch eines dieser Spiele, dass unglaublich viele Leute
das sind so die Momente,
gespielt haben und gestreamt haben, weil es so amüsant war, zuzuschauen.
Ja, ich finde auch, das erste Rage-Spiel, was ich da quasi gesehen hatte, war für mich zum Beispiel Alt F4.
Ja.
Aber das hatten ja auch super, super viele gespielt gehabt. Und Getting Over It zählt da natürlich auch dazu. Auch phänomenales Video übrigens hier von Hand of Blood.
Ist super,
das ist so,
oder?
Entertaining.
Muss ich einfach sagen, das ist wirklich gut gemacht. Er steuert es wirklich mit diesem Knüppel. Aber da sieht man halt auch, dass diese Art von Spiel, das ist unterhaltsam zu spielen, aber es ist auch unterhaltsam zuzuschauen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was viele dieser Hype-Games oft heutzutage vereint. Dass selbst wenn du nicht spielst, kannst wunderbar jemanden bei YouTube oder Twitch einfach dabei zuschauen, wie diese Person dieses Spiel dann spielt und einfach wahnsinnig viel Spaß hat. Weil diese Spiele halt auch nicht komplex sind, weil du sofort verstehst, um was es geht.
Ja. Ja, und weil sie auch halt, wie ich vorher schon gesagt habe, so diese gewisse Prise an Weirdness einfach haben. Das ist so skurril, da sitzt einfach irgendein Typ in diesem Spiel, in diesem Kessel und man muss sich da hocharbeiten.
Ja, wie kommt man auf die
Idee?
Wie
kommt man darauf?
Wir haben einen Typen in dem Kessel, der mit einem Vorschlaghammer, also das ist wirklich, das ist so, es ist so simpel.
Ja.
Aber es ist trotzdem so kreativ und dämlich gut.
Ja, genau.
Ne?
Und ich glaube, das macht auch viele Hype-Spiele aus, die dass die eben so simpel, aber auch eben komisch zugleich sind, ja. Amüsant.
Wo die Idee oftmals wichtiger ist als die technische Umsetzung.
Richtig.
Ne? Weil ja. Du schaust dir das an und man denkt sich, ja, okay, das ist ja jetzt grafisch. Hier so ein paar 2D-fotorealistische Dinger hingepflockt. Und,
ja.
Aber dennoch ist es einfach gut gemacht und das Leveldesign muss ja trotzdem funktionieren. Was heißt, der Entwickler hat dieses ganze Spiel durchgespielt, was ja eh schon relativ viel Skill braucht. Nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch tatsächlich ähnlich wie hier Only Up, was hier, glaube ich, auch ziemlich abgegangen ist. Und
das
hier
werden wir auch später noch drüber okay. reden. Ja.
Und auch hier so Chained Together und solche ja. Geschichten, die also, auch sehr...
Ja. Aber das ist halt so mit einer dieser Vorreiter dieser Spiele.
Ja.
Ich muss versuchen, irgendwie Hindernisse zu überwinden. Ich muss nach oben kommen. Und wie gesagt, wo man so sauer werden kann, wenn es nicht hinhaut. Wo Leute Rage gequittet haben. Ja.
Wie gesagt, halt super lustig zum Zuschauen auch, ne?
Wie stufen wir das ein? Getting over it. Lieber Chat. Weil da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, der Hype war schon da, er ja. war aber nicht gigantisch.
Ja.
Für mich ist es so ein B-A-Titel.
Ja, bei mir wäre es auch B oder A. Aber ich glaube, ich wäre eher bei B tatsächlich. Ja.
Ich glaube, ich wäre auch eher bei B. C würde ich jetzt sagen nicht, weil also dann, das finde ich, passt nicht zu Moorhoon oder Flappy
ja,
Bird.
Ja, voll. Wenn wir sagen würden, dass das jetzt C wäre, dann würde ich sagen, dass Moorhoon und Flappy Bird D sind.
Ja, dann müsste man das
dann muss man das halt ein bisschen stufen. Wobei Chat sich schon sehr einig ist mit C.
Ja? Wir können es C machen, aber...
Dann würde ich die anderen beiden
also
runterziehen.
Also spielerischer Anspruch ist schon mehr als bei einem Five Nights at Freddy's, ne?
Ja, aber wir reden ja nicht vom spielerischen Anspruch, sondern wir reden ja davon...
Hype und spielerischer Anspruch.
Ja, aber spielerischer... Wir haben ja bisher gesagt, ob das Spiel gut ist, nicht ob es anspruchsvoll ist.
Ja, das stimmt.
Dementsprechend würde ich eigentlich sagen, dass es dann... B oder C? Ich würde B dann sagen, weil ich würde es nicht auf ein Level mit Flappy Bird und Dingen.
Herr Animus hat auch von C auf B gewechselt.
Ja, okay, dann machen wir B.
Herr Animus, ne? Okay. Wir werden gleich noch weitermachen mit
ja.
dieser Tierlist.
Ja.
Wir haben aber jetzt einen ganz besonderen Gast hier
Ach,
bei uns.
Super.
Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Die liebe Maudado ist da. Eine Streamerin, die natürlich auch sozusagen mit an der Quelle sitzt und auch eben Spiele spielt, die dann auch Hype-Games sind und durch ihr Streamen eventuell zu diesem Hype beiträgt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, hallo Maudado, hörst du uns?
Hallo!
Oh, ich höre dich jetzt aber leider
Wir
gerade
hören
noch
nur nicht. Nee.
Liebe Ach, Regie.
Doch. Hallo!
Yes.
Jetzt, hi!
Ah, fantastisch! Hey, schön, dass du es geschafft hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute hier für uns so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast. Wir reden heute gerade so über Hype-Games. Spiele, die quasi aus dem Nichts kamen. Und auf einmal, jeder hat sie gezockt. Und ja, sie haben halt einfach einen riesen Hype generiert. Ist dir das auch schon passiert, dass du so ein Spiel gespielt hast?
Mir ist das auch passiert. Ich habe es gerade gesehen. Ihr habt auch eine schöne Tierlist schon angefertigt.
Bist du zufrieden
ja, genau.
damit?
Und ich wurde ja auch eingeladen. Danke für die Einladung.
Gerne.
Genau, ja natürlich, ich wurde für die sozialen Spiele eingeladen und natürlich das große Ding, das größte Ding, was hier passiert ist, glaube ich, mit allen Videospielen, ist Among Us.
Ja,
Among Us.
Da kommen wir auch noch dazu. Among Us ist natürlich auch ein Riesending. Among Us hat ja auch diese ganz interessante Geschichte, dass es ja rauskam und
ja.
ich glaube erst mal 1-2 Jahre komplett ignoriert wurde. Keiner wusste davon, bis ein Streamer das dann eben in dem Sinne populär gemacht hat. Wie ist es denn bei dir? Wie nimmst du diese Hype-Games wahr? Wirst du oftmals schon angeschrieben von Entwicklern, wo du dann siehst, so, oh, das könnte vielleicht was auslösen? Suchst du solche Hype-Games oder machst du das einfach, weil du es mitbekommst, weil andere das auch spielen?
Also, wenn man jetzt ganz zurückgeht zu Among Us, dann war es einfach, weil andere Freunde gefragt haben. So funktioniert es ja bei diesen Spielen. Das sind ja so Spiele, die man immer zusammenspielt. Und dann fragt so einer, okay, zack, willst du das spielen? Und bei anderen ist, dass man es dann zum Beispiel davor sieht. Zum Beispiel bei Peak habe ich das zu Boar auf Steam gesehen und habe gedacht, ach, das kann man mit anderen spielen. Und dann hat man es irgendwann gespielt. Genau. Aber zum Beispiel bei Among Us, am Ende hat es jeder gespielt, aber man kannte immer einen Freund, der einen eingeladen hat, und dann dann ist das quasi bei diesem Mega-Hype damals so gewesen, ja, man wird eingeladen oder man lädt ein.
Ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Das war ja auch irgendwie mitten in der Corona-Pandemie damals, wo es ja auch diese riesigen Lobbys gab, wo auf einmal jeder mit jedem irgendwie gespielt hat.
Wenn man so wieder sozialen Kontakt haben konnte.
Ja.
Ja, endlich. Und der Vorteil ist natürlich auch, weil man so in Gruppen spielt und man hat dann vielleicht überschneidende Freundesgruppen. Es reicht ja, wenn eine Person das in eine Freundesgruppe reinbringt und dann spielen es plötzlich alle. So. Genau. Wenn halt eine Person das quasi weiterträgt, dann verbreitet sich das halt so ultra schnell. Und genau, ansonsten ist es natürlich auch bei vielen Spielen mit Social Media. Aber ich glaube, bei Among Us war es halt echt dieser Sturm. Corona, so, die ganzen Gruppen haben das endlich zusammen spielen wollen. Und dann haben die Leute gemerkt, dann haben die Entwickler gemerkt, oh mein Gott, die Leute wollen ja tatsächlich Sachen mit Freunden spielen.
Sag mal,
dann war es so gigantisch.
Ja.
Was mich immer interessiert oder was ich interessant bin bei diesen Spielen, wir sind ja auch so ein paar durchgegangen, die so spielerisch eher nicht so toll sind, aber da würde mich mal deine Meinung interessieren. Warum denkst du, dass so viele Leute im Kollektiv auf bestimmte Spiele so abgehen? Sind die Spiele wirklich so gut oder ist es einfach das Gefühl, der Teil von etwas zu sein, etwas Großem oder Teil einer Gruppe zuzugehören?
Ja, es ist auf jeden Fall der soziale Aspekt. Also ich liebe das. Ich liebe das. Ich spiele teilweise Videospiele, die ich normalerweise nicht spielen würde, einfach weil es einen Multiplayer hat. So. Mhm. Wenn die Spiele noch gut dazu sind, ist halt mega nice. Aber jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, das war ja schon immer so. Minecraft ist ein soziales Spiel. Ich habe das mit anderen gespielt. Ja, beantworte ich gerade die Frage?
Ja.
Der soziale Aspekt spielt genau. Da schon eine
Ansonsten,
große
was
Rolle.
Gab's noch? So Borderlands gab's früher. Borderlands ist ja ein finde ja viele schön und gut, aber alleine hätte ich das auch nie durchgespielt. Ja. Das boostet halt so. Selbst League of Legends habe ich gespielt, weil ich mit Freunden spielen konnte. So. Nie im Leben hätte ich League of Legends alleine gespielt. Also genau, das ist einfach dieser soziale Aspekt. So unser ganzes Gehirn ist ja irgendwie dafür, also irgendwie die Hälfte unseres Gehirns ist dafür da, mit anderen Menschen zu interagieren. Und wir kriegen halt mega, mega die Hormone ausgeschüttet. Also es macht halt Spaß. Und was bei Among Us halt die Sache ist und generell bei diesen Spielen, meistens ist die Einstiegshürde, glaube ich, richtig gering. Ich habe so viel über Among Us damals nachgedacht, warum das gehypt ist. Weil, wenn ich zurückgedacht habe, ich habe mir immer gedacht, oh mein Gott, so ein Spiel wie TTT wäre richtig cool. Also Trouble in Terrorist Town, kennt ihr vielleicht?
Ja.
Genau, das ist ein Mod für Garry's Mod. Und das Problem da war halt immer, es hatte diese soziale Komponente, aber am Ende war alles egal, weil du konntest einfach jemanden erschießen. So. Und die meisten Leute haben halt kein Aim, also haben nicht gelernt zu aimen. Für viele Leute ist es auch tatsächlich noch schwer, sich so im 3D-Raum zu bewegen. Die Einstiegshürde ist einfach so gering. So, du gehst da rein, bewegst dein Dude hin und her und du gewinnst durch Reden. So, jeder kann gewinnen in Among Us. Und alle haben Spaß.
Ich find's cool, dass du es gerade auch ansprichst, weil für mich war Among Us damals auch irgendwie so eine Wiederbelebung von TTT, weil TTT halt so, ich hatte immer richtig viel Spaß in TTT und habe mir aber immer gewünscht, dass es so ein bisschen einstiegsfreundlicher ist. Und ich finde es bei Among Us auch so interessant, weil man es ja auch auf dem Handy spielen kann. Es ist ja auch auf Mobile-Plattformen eben auch möglich. So. Ja, das stimmt.
Und dann kostet es auch nur, was kostet es? 3 Euro, glaube ich, gerade wieder, weil es reduziert ist. Ja. Einfach ein mega geringer Einstieg.
Wie siehst du das denn dann? Weil Among Us hatte ja so einen krassen Peak, was seine Spielerzahlen und seinen Hype anging, hat dann ja aber den Sprung irgendwie geschafft, doch nochmal voll viele Updates reinzubringen, nochmal mehr Inhalte zu ermöglichen. Glaubst du, dass es bei so Hype-Games auch möglich ist, über diesen Hype weiterzuleben und dann nochmal ja eine Spielerschaft auf eine längere Zeit anzusprechen?
Das ist eine mega interessante Sache, weil ihr hattet ja gerade diese Tierlist. Mhm. Ich überlege gerade, ist irgendeins dieser Spiele noch aktiv? So? Klar, es gibt jetzt Minecraft, das ist aktiv. Fortnite war ja auch zwischendrin gehypt, das ist aktiv.
Rocket League wird schon noch gespielt.
Rocket League.
Aber ich glaube nicht, dass es noch so groß ist wie halt damals. Aber das ist, ich glaube schon, dass das eine Art Spiel ist, das schon den Test der Zeit bestanden hat, ne?
Ja.
Und vielleicht, ich stelle jetzt eine ganz krasse Hypothese auf, so. Diese Spiele, die überleben, die haben meistens einen kompetitiven Aspekt, glaube ich, oder? Mhm. Rocket League hat einen kompetitiven Aspekt. In Minecraft ist der kompetitive Aspekt so krass durch die Decke gegangen auf Social Media irgendwie. Diese ganze Zeit immer noch Speedruns. Die Leute lieben Speedruns.
Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht. Aber ja, es braucht halt diesen Wiederspielwert. Aber ich finde, Among Us hat von allen Spielen am längsten gehalten. Among Us ging richtig lang. Vielleicht lag es am Corona, aber ich glaube, es lag auch daran, weil jede Runde ist einfach anders. Weil man spielt es mit unterschiedlichen Menschen. So, du hast drei andere Menschen drin, die reagieren komplett anders. Neues Spiel.
Ja, das stimmt.
Madado, ich habe da noch eine Frage an dich. Was war denn zuerst da? Der Hype um das Spiel oder der Hype um der oder die Streamerin, der das Spiel spielt? Also, kann es das eine oder ohne das andere geben?
Es ist natürlich eine schwierige Frage. So, wir können überlegen, okay, wir leben in einer Welt ohne Social Media. Wäre Among Us gehypt? Zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei Among Us. Ich glaube schon. Nicht in dem großen Rahmen, aber ich glaube, Among Us hätte es tatsächlich geschafft, weil es über diese Gruppen geht, über diese Freundesgruppen. Aber ja, zum Beispiel Getting Over It, ich bezweifle. Ich habe es gerade gesehen, weil ich gejoint bin. Bezweifle, dass Getting Over It gehypt wäre. Ohne, weil das Lustige an Getting Over It ist, oh.
Ja, natürlich. Man möchte sehen, wie andere Leute fehlen und sich aufregen. Ja. Das ist ja, da befruchten sich beide in dem Sinne und tragen dazu bei, dass das Produkt an sich eben noch besser wird. Es ist wie ein Hotdog. Ein Hotdog ohne Ketchup schmeckt nicht wirklich. Ne? Es muss Ketchup mit drauf.
Ja.
Sonst ist Lecher.
Das stimmt. Ja, ich glaube, dass die Frage, wenn es einen großen sozialen Aspekt mit Gruppen hat, ich glaube, dann wird es trotzdem hypen. Dann wird es trotzdem hypen, auch ohne die Streamer. Mhm.
Du hast ja eine ziemlich große Followerschaft auf YouTube auch und bist sehr bekannt für Streamen und so weiter und so fort. Glaubst du, du hast auch schon ein Spiel dadurch, dass du es gestreamt hast, bekannter gemacht?
Also, für Stream bin ich ja nicht so bekannt. Ich bin größtenteils für YouTube bekannt. So, Stream tue ich ab und an.
Oder meine ich das für YouTube halt, ne?
Ja. Ich glaube nicht, dass ich ein Spiel bekannter gemacht habe. Ich glaube, meistens hilft einem die Spiele, wenn man die halt gut umsetzt auf seinem Kanal und mit Freunden macht, dass man selbst dadurch wächst. Also, natürlich, okay, ich habe Minecraft recht früh gespielt, aber Minecraft ist so ein gigantisches Ding. Habe ich da jetzt Einfluss drauf gehabt? Ich bezweifle es. Aber klar, ich habe vielen Leuten Minecraft gezeigt. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Spiel groß gemacht habe.
Okay.
Wenn wir jetzt auch, wir haben jetzt ganz viel über Among Us geredet und das hatte ja einen richtig krassen Hype, aber auch wenn wir jetzt über andere Hype-Spiele reden, würdest du auch sagen, dass es Hype-Spiele gibt, die irgendwie overhyped sind und eigentlich gar nicht so cool sind, aber irgendwie trotzdem die Reichweite bekommen haben?
Ist halt schwierig zu sagen, was verdient ist und was ist nicht. Mhm. Es ist ja relativ zufällig. Also es gibt ja generell so einen Zufallsfaktor, was bekannt wird und was nicht. Und ich finde, es gibt Spiele, die kommen halt bei mir nicht an, weil ich bestimmte Sachen nicht mag. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, ein Spiel hat das nicht verdient. So, ich habe persönlich Lethal Company nicht so viel gespielt. Mhm. Ich denke, okay, Getting Over It ist eine coole Idee. Gibt's jetzt andere Spiele, denen ich das auch wünsche? Ja, also, aber dadurch, dass dann das Getting Over It nicht passiert wäre, wäre ja nicht ein anderes Spiel nicht gehypt worden. Also das ist die Sache. Ja. Also klar, ich wünsche das anderen Spielen. Ich habe andere Spiele, so kleine Spiele, die sehr cool sind. Aber sind dann meistens auch so Singleplayer-Spiele und diese sozialen Spiele, die hypen halt durch. Die haben halt den Vorteil, ja.
Was denn von diesen kleineren Spielen, die du spielst, würdest du sagen, hätte einen Hype zum Beispiel auch verdient?
Mein Gott, da habe ich gerade so dahin geredet und jetzt werde ich spezifisch gefragt. ja.
Das ist es, ne?
Ich komme darauf zurück. Reich das ein, ich schreibe euch eine E-Mail, aber wir machen noch ein Statement.
Du hast gerade noch was anderes gesagt, ne? Du hast über den Zufall gesprochen, dass ja manche Spiele vielleicht einfach zufällig berühmt werden. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was finde ich durchaus interessant ist. Kann man diesen Hype, kann ein Entwickler ein Spiel entwickeln, von dem er weiß, dass es einen Hype erzeugt? Oder ist das reiner Zufall und da sind viele Faktoren im Werk, die man als Entwickler oder gar nicht lenken kann? Was denkst du?
Ja, ich bin gerade verschwunden, ich antworte trotzdem.
Ja. Ja.
ich denke, jetzt wo die Entwickler das auf dem Schirm haben, können sie mehr soziale Spiele machen. Die Entwickler von Peak haben ja auch zum Beispiel gemeint, dass es schon zufällig war, aber sie haben es gemacht, weil sie mitbekommen haben, dass Lethal Company und so gehypt sind. Genau, man kann vielleicht, wenn Entwickler wissen, okay, ich kann optimieren, umso mehr Interaktion ist, umso besser, dann passiert es vielleicht eher. Aber natürlich ist auch dann, weiß ich nicht, Vielleicht, wenn man unser Gehirn entschlüsselt hat oder so, dann ist es möglich. Aber ansonsten ist es schwierig.
Ja. Und man muss auch dazu sagen, nach Lethal Company kamen ja etliche Spiele raus, die vom Spielprinzip das gleiche in grün waren. Ne? Also das war schon super ähnlich. Und man merkt es ja immer, wenn so ein Spiel rauskommt, das so ein Hype entfacht, das sind ja oftmals auch Spiele oder sind oftmals Spiele dabei, die nicht super viel Entwicklungszeit in Anspruch nehmen, dass sowas dann versucht wird zu kopieren. Weil man versuchen will natürlich auch diesen Erfolg zu kopieren. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt auf jeden Fall.
Gibt's denn ein Spiel, das du zurzeit gerne spielst, was du vielleicht als Hype-Spiel bezeichnest, oder bist du jetzt eher so gerade auf einem anderen Trip unterwegs?
Ich meine, was so ein bisschen gehypt ist, ist Megabonk, glaube ich. Weil das ist einfach so ein, es ist so Cookie-Clicker in komplizierter so ein bisschen. Man läuft halt durch die Gegend und es passiert Zeug und dann kann man so eine coole Combo bekommen. Das habe ich gerade gespielt. Und da kann man sich halt einfach hinsetzen, so, und dann spielt man 2 Stunden und ist glücklich. Ja, macht halt Spaß. So, die Zahlen gehen hoch. Die Gegner werden gebonkt. Ja, das wäre ein Heimspiel, glaube ich.
Genau, die Gegner werden gebonkt.
Das beschreibt das.
Maudado, herzlichen Dank, dass du so ein paar Einblicke gegeben hast aus deiner Sicht als Creator da draußen. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns hier zu Gast warst. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder und vielleicht kann man ja auch irgendwann mal gemeinsam irgendwas spielen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und wünsche dir noch einen wunderbaren Abend.
Danke euch auch. Danke für die Einladung und gerne. Wir sehen uns.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Sehr, sehr nett.
Ach, die war ja richtig lieb.
Ja. Ja, ich habe auch ein paar Videos von ihr angeschaut, hier auch vor allen Dingen auch mit Lethal Company. Da hat sie mit, ich glaube mit, jetzt fällt mir die anderen Namen leider nicht ein, aber ist sehr, sehr unterhaltsam.
Ja.
Habe ich mir angeschaut. Schaut einfach mal beim YouTube-Kanal von Maudado vorbei. Da findet ihr einige schöne Sachen auf jeden Fall. Ja, das ist ja die Frage. Kann man diesen Erfolg lenken oder nicht? Weil sowas wie Peak, ne, natürlich. Die haben gesehen, sowas wie Lethal Company ist erfolgreich, aber wie können wir daraus unser eigenes Ding machen? Und das ist manchmal ganz schön schwer. Ich habe auch schon hier im Chat gesehen, wo ist denn Fortnite?
Ja.
Und ich sage es lieber gleich dazu, Fortnite ist nicht in dieser Liste drin. Und da werden einige sagen so, oh, das macht nicht Sinn und das können wir auch gleich gerne noch diskutieren. Ich würde sagen, wir starten aber ins Jahr 2017 mit einem anderen Spiel, bei dem sich Fortnite einiges abgeschaut hat. Und zwar PUBG, Battlegrounds.
Ja.
Das war ja auch ein absolutes Phänomen, was innerhalb von wenigen Wochen komplett durchgegangen ist und ja, Battle Royale groß gemacht hat.
Absolut. Ich habe es ja zu Beginn auch vom heutigen Stream gesagt. PUBG war für mich wirklich das erste Spiel, was ich so bewusst wahrgenommen hatte, was diesen krassen Hype irgendwie mit sich gebracht hat. Weil das ja auf einmal so viele Leute gespielt hatten. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, war PUBG auch das Spiel, was so Battle Royale so ein bisschen größer auch gemacht hat?
Ja, es war schon, jetzt nicht das erste, meines Erachtens nicht das erste Battle Royale-Spiel. Da gab es schon andere. Aber das war das Ding, was halt dann wirklich so den Durchbruch geschafft hat. Ist genauso wie Doom nicht der erste Ego-Shooter war. Da gab es auch andere und so weiter und so fort. Aber das ist das Spiel, was dann eben den Durchbruch geschafft hat. Es gab noch The Culling zum Beispiel, das war auch Battle Royale, hat sich aber selbst ins Knie geschossen und PUBG hat dann auch so ein bisschen bewiesen, dass es eben über einen längeren Zeitraum auch bestehen kann oder heute noch ein großes Ding ist. Ja, es ist nicht so groß wie Fortnite. Fortnite hat ihm definitiv den Rang abgelaufen.
Ja.
Aber es ist immer noch ein sehr, sehr großes Ding. Ne? Und das sagt ja auch Liliane, PUBG stammt aus H1Z1, was wiederum eigentlich ein PvE-Spiel sein sollte. Das ist es ja. Das war eine Weiterentwicklung, eine Mod sozusagen. Und daraus ist dann PUBG entstanden, was riesengroß wurde.
Absolut.
Und ich meine, allein wenn man bedenkt, wie Battle Royale heutzutage eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und auch so eine simple Idee im Endeffekt, ne?
Ja.
100 Leute auf eine Map ballern, die Map wird immer kleiner und schauen, wer als letzter übrig bleibt, ist super smart.
Absolut. Und ich glaube, bei PUBG war es ja auch wieder das Ding, dass, ich weiß nicht, ob es jetzt spezifisch Mods waren, aber da gab es ja auch nochmal so einzelne Custom-Spielmodi, sage ich mal, dass da so ganz viele Zombies rumrennen oder was auch immer. Und ist schon ein großes Ding, PUBG, auf jeden Fall.
Hier sehen wir auch gerade die Bilder, ja, natürlich die Gefechte, ne, wenn man mit seiner Squad unterwegs ist und so weiter und so fort. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, Felix, warum ist Fortnite nicht in dieser Liste? Und es stimmt, man könnte Fortnite reinpacken. Ich finde, das Interessante bei Fortnite war ja im Endeffekt, als Fortnite das erste Mal rauskam, oder als es rauskam, war es bei weitem nicht das Spiel, das es heute ist. Da gab es den Battle Royale Modus noch gar nicht. Und es kam raus und es war so ein 70er-Titel. Mhm. Kein Schwein hat es wirklich wahrgenommen. Man hatte gemerkt, so, ja, ist von Epic Games, aber dafür ist es relativ unspektakulär. Und es war dann wirklich erst, als dann Fortnite PUBG kopiert hat mit seinem Battle Royale Modus und dem Bauen zusätzlich, dass es dadurch auf einmal an Traktion gewonnen hat, an Ruhm dazu gewonnen hat.
Ja.
Und das kann man schon sagen, dass dann ein Hype war, aber da würde ich einfach sagen, hat PUBG einfach einen größeren Impact gehabt, weil es dieses Genre definiert hat in dem Sinne.
Ja, würde ich auch so sagen. Wie gesagt, Fortnite halt auf längere Zeit deutlich aktiver und ja auch immer noch super beliebt und hat sich immer wieder neu erfunden und so. Aber ich finde, auf einen Schlag war da PUBG auf jeden Fall tiefgreifend.
Ich meine, die haben sich ja dann auch gebettelt vorm Gericht, weil also PUBG hat dann die Fortnite-Entwickler verklagt wegen des Kopierens von ihrem Spielmodus sozusagen. Und das kann ich auch verstehen, weil sie haben auf einmal gemerkt, dass Fortnite viel mehr Erfolg hat, weil diese Cartoon-Grafik eben bei mehr Leuten ankommt. Ja. Es hat nicht so, war nicht so rechnungsintensiv und du brauchst jetzt nicht so einen starken PC einfach. Und auf einmal hast du gemerkt, so die ganzen Kids, die zocken das und die zocken gerade nicht PUBG, ne?
Ja.
Und aber wie gesagt, Fortnite war am Anfang etwas komplett anderes. Das war kein Player-versus-Player-Spiel, sondern man hat gegen Zombies einfach gekämpft, die versucht haben, die eigene Bude kaputt zu machen. Man musste da aufrüsten und so weiter und so fort. Und es war ein mittelmäßiges Spiel.
Ja.
Und erst durch den Battle-Royale-Modus wurde es das, was es ist. Und heutzutage, klar, es ist ein Riesenhype, möchte ich nicht absprechen. Aber es ist meines Erachtens nicht so ein Vertreter, wo man sagt, das fällt in den Bereich, es kam aus dem Nichts, weil da schon ein relativ großer Entwickler dahinter war. Ne?
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo macht man so ein PUBG bei unserer Tierlist rein?
Das ist schwierig. Ich Tragosu sagt S-Tier auf jeden Fall.
Ich glaube, für mich wäre es kein S-Tier. Ich glaube, ich würde es A machen.
Ich tendiere eher zu S, weil es halt, wie gesagt, dieses ganze Genre so groß gemacht hat.
Ja, eigentlich.
Aber andererseits, es ist ja auch spielerisch gut, ne? Und es ist ja auch immer noch, auch nach Jahren immer noch populär. Viele im Chat sagen allerdings A, ne? Also die meisten Leute sagen A.
Ja.
A oder S sagt bunte Socke. Snapruman sagt auch A. Tragosu sagt S.
Ja, die meisten sind, glaube ich, bei A tatsächlich.
Ja, dann lass uns doch zu Angry Birds klatschen.
Dann machen wir doch PUBG zu.
Leute, die jetzt...
Da, das dritte ist es, glaube ich.
Ja, Moment, es kommt noch. Mir spricht hier die Regie aufs Ohr schon. Ihr habt Among Us noch gar nicht geredet. Da kommen wir noch. Ne? Wo ist es denn hier?
Das dritte ist es.
Da.
Oder? Nee.
Da.
Ah ja, doch, stimmt.
Ja. Ja, Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds steht neben Angry Birds. Die Leute, die jetzt einschalten, denken sich so, was ist das denn für eine Liste, ey? Warum steht denn hier ein PUBG neben Angry Birds? Und unter Game Boy Pokémon, seid ihr denn total bescheuert?
Ja.
Hallo und herzlich willkommen. Wie gesagt, wir sind hier bei den Hype Games. Spiele, die aus dem Nichts kamen und die Welt auf einmal erobert haben. Und wir versuchen da eine gute Liste zu machen mit möglichst großen Vertretern, die wirklich diese, ja, halt die Gamerschaft beeinflusst haben.
Ja. Ich finde, bisher machen wir einen guten Job.
Ich finde es bis jetzt eigentlich auch ganz gut, ne?
Ich finde, beschwer mich nicht.
Jetzt kommen wir aber ins Jahr 2018.
Ja.
Dann kam Among Us raus, was aber dann im Endeffekt 1 bis 2 Jahre geschlummert hat, bevor es richtig berühmt wurde durch einen Streamer in den USA. Du hast gesagt, dich hat das damals total abgeholt.
Mich hat das total abgeholt. Wir hatten es ja gerade auch schon in unserem Gespräch, weil ich war früher riesengroßer TTT-Fan.
Ja.
Und für mich war TTT aber so ein Ding, was ich eigentlich nur gespielt habe, weil ich dieses Prinzip dahinter so cool fand, dass man herausfinden muss, wer ist jetzt hier nicht auf der Seite der restlichen Teammitglieder, und hatte aber halt immer diese Hürde von, es ist ein Shooter. Und ich bin ja nicht so ein großer Shooter-Fan. Und dann kam Among Us natürlich auch nochmal in diesen Zeitraum eingeprägt mit hier Pandemie-Hochzeit war. Man konnte sich eh nicht mit Freunden treffen. Und Among Us ist tatsächlich das zweitgespielteste Spiel, glaube ich, was ich während der Pandemie gespielt habe bei mir.
Okay.
Das erste ist es nicht, aber das erste ist auch noch in der Liste drin. Da werden wir auch noch drüber reden. Aber Among Us war wirklich super, super cool halt in der Hinsicht, weil man einfach mit seinen Freunden spielen konnte. Es hatte eben diesen Aspekt von TTT, den ich so gemocht habe, dass man herausfinden muss, wer jetzt hier der Bösewicht in der Gruppe ist. Und das aber eben alles eingebettet in diesen super simplen Stil, in dem man schnell reinkommt.
Vorhin hat jemand im Chat gesagt, hätte es die Pandemie nicht gegeben, wäre Among Us niemals so groß geworden. Siehst du das ähnlich?
Schwierig zu sagen. Ich glaube aber, dass Among Us auch ohne gut funktioniert hätte. Weil es ja doch auch, also Among Us war ja auch, wie Maudado ja vorher auch schon gesagt hat, das haben ja so viele Leute auch gespielt und gestreamt. Und ich glaube, dass das auch passiert wäre, wenn nicht die Pandemie gewesen wäre. Aber natürlich auch das, was Dragoso sagt, das war natürlich der Boost für Among Us, ja, mit der Pandemie. Das ist ja eh auch klar.
Das ist, ich glaube, ich finde es schwierig zu sagen, und im Endeffekt ist es auch müßig zu diskutieren, ja, was wäre, wenn. Der Punkt ist, die Pandemie war da und natürlich haben die Leute soziale Kontakte gesucht und das eben auch virtuell. Und da kam dieses Spiel halt dann auf einmal zum richtigen Zeitpunkt oder wurde dann halt bekannt zum richtigen Zeitpunkt, weil du halt gemerkt hast, ey, du kannst zu Hause sitzen und du kannst mit den Leuten eine gute Zeit haben, ohne dass es so krass kompetitiv ist, wie es vielleicht bei manchen Ego-Shooter ist.
Ja.
Du hast diesen ganzen, wer ist denn jetzt der Bösewicht, diesen Diskussionsaspekt, der auch wirklich sehr, sehr witzig sein kann. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes als eine Umsetzung des Brettspiels Werwölfe.
Ja, absolut.
Ne? Bloß halt eben virtuell auf den, ja, Bildschirm gebracht. Eine sehr smarte Umsetzung, eine sehr gute Umsetzung, muss man sagen. Aber es war halt dann auf einmal da und jeder wollte es spielen.
Ja, absolut. Und was ich halt auch so cool fand, weil ich habe ja zu der Zeit, wo die Pandemie war, habe ich studiert. Und ich konnte mich halt nicht mit den Leuten im Studium einfach anfreunden. Und da war das so ein gängiges Ding, dass man einfach nach der Vorlesung sich zum Among Us-Spielen verabredet hat, um dann eben noch irgendwie zu connecten in dieser Weise. Und deswegen war Among Us, glaube ich, schon, wie Maudado ja vorher auch gesagt hat, so ein riesiger sozialer Aspekt steckt da dahinter, was man, glaube ich, auch echt nicht unterschätzen kann. Und dann eben, wenn man selbst nicht gespielt hat, dann konnte man seinen liebsten Content-Creatern eben dabei zuschauen, wie sie es gespielt haben und so.
Ja.
Und ja, eben auch, was wir auch vorher schon angerissen hatten, es hat ja dann auch immer wieder neue Updates gegeben. Es gab ja dann auch nochmal neue Rollen drin. Also es war ja nicht nur, wer ist jetzt hier der Imposter und wer ist jetzt hier der, sondern da kamen ja auch nochmal neue Geschichten dazu, immer wieder neue Skins ja auch, neue Spielmodi, neue, alles Mögliche kam da ja auch noch dazu. Und die Entwickler haben sich da auch echt bemüht, nochmal neuen Content zu liefern.
Ist es denn heute noch ein großes Ding?
Das ist die Frage. Ich glaube mittlerweile nicht mehr so. Ich glaube, wo Among Us halt jetzt einen wichtigen Punkt einnimmt, ist wahrscheinlich halt einfach bei so Online-Freundschaften.
Ja.
Ich glaube, dass da immer noch sehr, sehr viele Leute Among Us miteinander spielen. Aber...
Weil ich sehe das, ich habe es damals nicht gespielt, aber ich finde dieses Spielprinzip sowas von fantastisch. Mhm. Und es ist echt so eine Sache, wo ich überlege, ey, vielleicht dieses Wochenende, vielleicht setze ich mich hin und fange an, mit Among Us zu spielen.
Ja.
Weil ich finde es so geil, jemanden hinterrücks zu meucheln,
ja,
während jeder versucht, so diese Ziele zu erfüllen. Du musst so auch so tun, als würdest du Ziele erfüllen und darfst dann nicht auffliegen. Und dann musst du auch noch mit den Leuten dich unterhalten. Wobei das auch wieder so eine Sache ist, wo ich mir denke, so, das macht wahrscheinlich in der Gruppe, wenn du mit Bekannten spielst, weitaus mehr Spaß, als wenn du mit irgendwelchen Random
das spielst. Sowieso, ja. Also ich glaube, Among Us lebt sehr davon, dass man mit seinen Freunden wirklich spielt und da im Voice-Chat auch ist. Und ja.
Ja. Frage ist, wo ordnen wir das ein?
Also ich glaube, Among Us wäre für mich S-Tier, tatsächlich.
Ich bin fast geneigt, dazu zu stimmen.
Weil vom Hype her, ich finde auch das Spiel an sich gut. Ich glaube, ich würde es
dagegen
auf einer S sehen, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie Chat das sieht.
A oder S?
S sagt Dragosen.
Ja, S sagt Saruman.
Ich werde auf jeden Fall bei einem S-Tier bei Among Us.
Ja.
S für sehr geil. Genau das.
S passt. Hey.
Ja.
Ey, bis jetzt, finde ich, machen wir eine gute Tierlist, oder?
Oder?
Also scheint jeder relativ zufrieden
ich
zu sein,
ich finde, wir beide haben auch mit dem Chat eine sehr gute Teamdynamik gerade. Absolut.
Ja, okay. Es läuft. Ich bin happy. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo ich gar nicht sicher bin, ob das so gut hier passt. Wenn, dann würde ich sagen, ist der Hype eher klein.
Okay.
2019 kam es auf den Markt. Es hat ein paar Tage gebraucht, dann war der Hype da. Untitled Goose Game.
Mhm.
Hast du es gespielt?
Nee, habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich habe es immer gesehen und habe auch diesen Hype wahrgenommen. Oder diesen Hype in Anführungsstrichen, aber ich habe es nicht gespielt. Hast du es gespielt?
Nein.
Auch nicht?
Aber es hat schon den Ruf eben eines Spiels, ich weiß, nicht so groß wie manch anderer Vertreter hier, aber es wurde definitiv drüber gesprochen. Mhm. Es wurde darüber berichtet. Ich habe Artikel gelesen von Leuten, wo dann gesagt wurde, so, oh, ne, das Spiel ist Wahnsinn, du spielst eine Gans und du machst einfach Schmarrn.
Ist das dann vergleichbar so ein bisschen mit so einem Goat Simulator?
Ja.
Schon, ne, wahrscheinlich.
Es ist im Endeffekt schon sehr ähnlich, finde ich, ne. Es ist Goat Simulator, bloß halt ein bisschen stilistisch schöner oder reduzierter, würde ich sagen.
Ja.
Es ist, wenn die Firma A24 den Goat Simulator machen würde. Das ist...
Vom Stil her finde ich es auf jeden Fall sehr cool.
Es ist wunderschön.
Es gefällt mir sehr, 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 sehr gut.
Und ich meine, ich wohne in der Nähe vom Englischen Garten in München.
Mm.
Und da sind sehr oft Gänse. Und das sind schon sehr süße Tiere, aber die können auch ganz schön frech sein.
Das glaube ich.
Die können auch ganz schön frech sein, diese Viecher.
Aber das wäre für mich jetzt so ein Spiel, was, glaube ich, nicht so den krassen Hype hatte, oder?
Ja.
Also ja, es hatte wahrscheinlich trotzdem irgendwie so sein Moment, sag ich mal. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt vergleichbar ist mit Among Us.
Ja.
Und anderen Geschichten, die wir hier schon besprochen haben.
Sesoma sagt es im Chat sehr gut. Es war so cool, weil es so komplett anders war.
Das ist das wahrscheinlich, was wir jetzt heute schon öfter hatten. Ne? Auch
ja.
Mit Flappy Bird, hier mit diesem Huhn-Ding.
Ja. Ja, der Hype war da, aber nicht lang.
Genau.
Deswegen würde ich sagen, wir versuchen das einzuordnen. Herr Gator sagt, wäre eher eine D für mich. Boah, ey, ganz ehrlich, wenn das eine D ist, dann sehe ich immer noch, dann muss immer noch Morgan und Flappy Bird runter, damit ein Titled Goose Game eine C ist. Ne?
Ich würde C sagen, aber auch.
Ja, weil ich glaube, der Hype war auch nicht so gigantisch, ne?
Ja, oh, dann D.
Nee.
C, B.
Okay, wir können es in C machen, aber dann müssen Moorhuhn und Flappy Bird runter.
Finde ich nicht, weil ich finde... Also
du kanntest Moorhuhn nicht mal.
Ja, okay, Moorhuhn jetzt ausgeschlossen. Aber ich finde, Flappy Bird ist für mich immer noch... Weil man muss hier den Hype auch sehen. Man muss auch den Hype immer betrachten bei diesen Spielen. Und da ist Flappy Bird auf jeden Fall über Goose-Dingensens, Schmingensens.
Dann müssten wir Flappy Bird fast B machen, oder?
Eigentlich schon. Weil dafür, dass es so ein großes Ding war. Dann lass es so machen. Lass Flappy Bird B machen. Lass das Huhn auf D machen. Und lass das die Gans jetzt auf C machen.
Das finde ich eigentlich ganz gut. Damit könnte ich mich arrangieren.
Oder? Ich glaube, so kommen wir ganz gut.
Weil Moorhuhn war wirklich spielerisch. Einfach. Das war wirklich kein gutes Spiel.
Ja, das war nicht viel.
Ja.
Ja, siehst du, Draco schreibt genau das Gleiche.
Ja, ne? Ich glaube, das ist doch, genau, bunte Socke sagt, Hype sagt auch nicht viel über die Qualität aus. Das stimmt. Deswegen versuchen wir unsere Tierlist ja so zu gestalten, so Hype, aber auch ein gutes Spiel. Ne?
Ein bisschen im Gleichgewicht auch sehen, wie sich das
diese
so ausbalanciert.
Diese zwei Faktoren.
Genau.
Das Moorhuhn würde sich im Grade umdrehen, wenn es sehen könnte, was sie hier gerade macht. Ja, Saruman, sorry, aber willst du mir doch nicht erzählen, dass das war schon damals kein gutes Spiel. Ich habe echt die Leute ausgelacht, die das damals gespielt haben, gesagt, kennst du schon dieses Videospiel? Ich so, dass das als Videospiel qualifiziert ist, schon sehr weit hergeholt.
Ich finde aber auch toll, was Herr Gator gerade schreibt. Wir haben einen Vogel fast in jeder Stufe, außer in S aktuell.
Oh mein Gott, es stimmt! Das fällt mir jetzt erst auf.
Richtig guter Hinweis. Wobei, in Minecraft gibt's hier quasi auch Vögel. Also eigentlich haben wir überall einen Vogel drin.
Dragoso sagt gerade, morgen war eins meiner ersten Games. Ich kann da natürlich verstehen, wenn man da nostalgische Gefühle für entwickelt, weil ich weiß, ne, die ersten Spiele, die man gezockt hat und so. Da, egal, was ich sage, da werde ich nicht gegen anstinken können. Ja. Aber tut mir leid, es ist einfach D. Uptown Coyote fragt gerade, warum kein WoW? World of Warcraft. Also wir machen heute die Liste der Hype-Games. Spiele, die quasi aus dem Nichts kamen, die man vorher nicht kannte.
Ja.
Und dann im Endeffekt über Nacht berühmt waren und jeder hat davon gesprochen. Und World of Warcraft war keines dieser Spiele, weil da wusste man schon im Vorfeld, gab es einen riesen Hype zu dem Spiel. Es kam von keinem kleinen Entwickler, es kam von Blizzard.
Ja.
Und das war quasi ein Hype, der von Anfang an generiert wurde. Das war nicht irgendetwas, was unbekannt war und dann da war und erst dann ist es durch die Decke gegangen. Das ist schon vorher durch die Decke gegangen. Das sind dann eher, wie gesagt, diese kleineren Spiele hier und so große Titel oder ja Spiele, die halt eher unbekannt waren und dann eben gehypt werden. Ja.
Weil sonst könnte man ja auch sagen, keine Ahnung, zum Beispiel Ghost of Yotai könnte da jetzt drin sein, weil es ja gerade auch einen Hype hat, zum Beispiel. Aber ich würde auch eben das so sagen, wie du gerade gesagt hast.
Tetris wird eingeworfen hier, Cooper 565. Das wäre zum Beispiel eventuell auch ein guter Kandidat, wo man sagen könnte,
ja.
Weil Tetris ist wirklich, zu einer Zeit, als ich noch sehr jung war, war das ein komplettes Hype-Ding.
Ja.
Etliche Versionen. Guter Einwand, Cooper 565. Wäre natürlich ein S-Tier, weil ich meine, wer hat nicht stundenlang auf der Toilette mit dem Gameboy verbracht, wo man schon längst fertig war, weil man einfach gerade im Tetris-Fieber war.
Ja. Okay, wir kommen zum nächsten.
Ja.
Ich bin gespannt, was als nächstes jetzt
ist. Es wird immer moderner und wir kommen in das Jahr 2020. Auch ein Spiel, das im Endeffekt Takeshis Castle ist.
Mhm.
Eine Idee so simpel, aber so gut gemacht. Fall Guys.
Ja.
Das war ja auch so ein Ding, was jeder irgendwie gespielt hat, weil es witzig ist. Und selbst wenn du es nicht gespielt hast, hast du anderen Leuten zugeschaut. Es ist Chaos pur und es ist vom Stil her hervorragend gemacht. Es ist irgendwie kindlich, sieht süß aus, ist farbenfroh, ist irgendwie super appealing. Und dann halt einfach zu versuchen, auch dieses Battle Royale-Ding, aber eben nicht auf eine Art und Weise, wo du gegen die anderen kämpfen musst, sondern du bist bei Takeshis Castle unterwegs. Ich weiß nicht, ob du die Sendung noch kennst oder Wipeout damals. Was man immer geliebt hat, wo ich mir persönlich immer dachte, boah, ich möchte das auch machen, ich würde so gern mitmachen, aber hat man da irgendwie nicht reingekommen oder ist da dran gekommen und dann kannst du das halt einfach wirklich zu Hause spielen und die Entwickler haben sich da so gute Sachen einfallen lassen bei diesem Wettlauf, wo es eben dann nicht alle schaffen werden.
Ja, Fall Guys war für mich auch immer so ein bisschen mit Mario Party zu vergleichen. Also man hat ganz viele Minispiele, die man jetzt, oder halt eben hier jetzt Level, die man irgendwie bestreiten muss und einer gewinnt dann das Ganze letztendlich. Und ja auch immer noch krass, Fall Guys ist ja auch immer noch so beliebt. So viele Leute spielen das, auch auf
Twitch. Ist immer noch.
Ja, natürlich. Also das ist irgendwie immer noch ein großes Ding. Ich glaube, das wird immer irgendwie mit Community
zusammengespielt. Aber da gab es doch mittlerweile auch sehr viele Spiele, die super ähnlich sind, oder?
Ja, stimmt wahrscheinlich. Aber irgendwie schafft es Fall Guys, sich immer noch beliebt zu halten.
Wie heißt nochmal hier die Netflix-Serie mit Greenlight, Redlight?
Squid Game.
Ja, das ist Squid Game.
Quasi.
Es ist ja auch Squid Game in dem Sinne, ne?
Das stimmt.
Es werden immer weniger und es ist wirklich so, so smart. Wo reiht man das ein?
Wie sieht unsere Tierlist gerade aus? Was würdest du jetzt sagen, bevor du die Tierlist siehst?
Also, dieses Moorhuhn-Thema beschäftigt mich immer noch. Und es beschäftigt den Chat auch immer noch. Wie gesagt, ich kann nicht verstehen, dass das Spiel, also das ist wirklich, Moorhuhn ist wirklich ein schlechtes Spiel gewesen. Ich weiß, es gab diesen Hype. Aber es geht nicht nur um den Hype bei dieser Tierlist, sondern wir suchen beides zu vereinen. Und
Unabhängig von dieser Moorhuhn-Thematik, würde ich sagen, dass Flappy Bird wäre für mich, glaube ich, auf A oder B.
What? Jetzt willst du schon auf A?
Nicht Flappy Bird, sorry, ich meinte Fall Guys.
Ich würde es auf A packen.
Fall Guys? Ja, dann würde ich es dann, ja.
Fall Guys ist ein A-Spiel.
Ja.
Also es ist schon sehr, sehr gut. Es ist vielleicht nicht die Creme de la Creme. Aber es ist schon sehr, sehr gut. Also ich dann kann auch verstehen, wenn man sagt, dass das morgen müsste mindestens auch... Ach mal, Chat, ihr macht mich fertig, ey.
Wir haben hier irgendwie ganz viele Moorhuhn-Fans, glaube ich, heute.
Können wir bitte nochmal Moorhuhn einblenden, liebe Regie, weil das geht doch nicht. Schaut euch...
Wobei
könnt ihr nochmal Moorhuhn einblenden, liebe Regie?
Ich finde die Landschaft von Moorhuhn irgendwie schon schick.
Boah, fall mir auch du mein Sohn Brutus, ey. Ne? Ich meine, das ist doch, das war auch selbst damals, im Jahr 1999 war das spielerisch der Bodensatz. Der Bodensatz. Die Diskrepanz zu Flappy Bird passt einfach nicht. Nee. Flappy Bird hat mehr Anspruch gehabt. In Flappy Bird weiterzukommen, war schwieriger als in Moorhuhn. Und den weltweiten Hype, den Flappy Bird ausgelöst hat, hatte Moorhuhn nicht. Moorhuhn war wirklich etwas, was eher im deutschen Raum berühmt war, aber nicht international.
Sir Will
und das
schreibt,
darf man nicht vergessen.
Sir Will schreibt gerade, wenn Moorhuhn nicht zumindest auf B kommt, ist die ganze Liste nicht ernst zu nehmen.
Nein, aber ganz ehrlich, wie gesagt, der Hype-Faktor bei Flappy Bird war gigantisch und war
weltweit. Ja,
absolut, weltweit.
Nicht vergleichbar.
Moorhuhn, deutschsprachiger Raum und sorry, was man hier sieht, jeder normale Ego-Shooter-Typ lacht darüber. Das war vielleicht für die Bankangestellten, die zum ersten Mal in ihrem Leben was anderes als einen Bausparvertrag gesehen haben, aber okay, aber wir machen es vielleicht nach oben. Okay.
Ja, aber nicht höher als C, okay, ja, ja gut.
Dann muss das Untitled Goose Game. Es kann nicht sein! Ja,
ja, dann lass.
Machen es auf C. Ja. Gut. Oh, wir kommen jetzt zu deinem Lieblingsspiel.
Ja.
Phasmophobia.
Ja. Ah, oh, Phasmophobia.
Würdest du sagen, es ist ein Horrorspiel?
Ja.
100%. Auch wenn man mit mehreren spielt.
Ja. Also, klar, das ist wie immer bei solchen Multiplayer-Horrorspielen so. Es ist genau das gleiche bei Dead by Daylight. Je länger und je öfter man sowas spielt, desto eine härtere Schale eignet man sich natürlich an.
Ich sehe das und ich hab Schiss in der Buchse.
Aber man muss halt ganz ehrlich, also mehrere Faktoren bei Phasmophobia. Natürlich auch ähnlich wie bei Among Us, es ist auch zur Pandemiezeit damals rausgekommen und hat halt auch dadurch nochmal eine ganz andere Zielgruppe angesprochen, eben durch diesen Horroraspekt.
Ja, das stimmt.
Und weil man halt auch einfach Ghostbusters sein kann. Man geht in Häuser, man versucht da herauszufinden, was für ein Typ Geistes ist. Und die Entwickler haben ja auch super, super schnell mit neuen Geisterformen nachgelegt, mit haben das Spiel schnell überarbeitet und direkt neue Sachen mit reingebracht. Hab ich Stunden in diesem Spiel versenkt, sage ich dir.
Hast du es auch in Virtual Reality gespielt?
Nee, ich habe kein VR-Headset, okay. Aber ich habe so viele Stunden in Phasmophobia gespielt. Mittlerweile spiele ich es nicht mehr so viel. Aber man muss auch Phasmophobia hoch anrechnen, dass die dieses Spiel nicht aufgegeben haben. Und immer wieder, die haben ja das ganze Interface überarbeitet, ganz viel grafisch auch an diesem Spiel geändert, sehr viel optimiert, auch Quality-of-Life-Geschichten und so. Also immer noch sehr beliebt. Und ich finde, Phasmophobia kann man so ein bisschen mit PT in der Hinsicht vergleichen, weil es auch nochmal so ein eigenes Subgenre mit sich hergebracht
wie
hat.
Wie funktioniert denn da das Zusammenspiel? Weil das, was wir hier sehen, ist jetzt gerade quasi alleine unterwegs. Wie ist das dann im Multiplayer?
Also im Multiplayer ist es einfach so, man sieht ja hier jetzt gerade die ganzen Gegenstände. Man connectet sich quasi einfach über Steam oder man, also indem man seine Freunde einlädt, oder man hat eine Lobby, wo man dann einen Code drin hat und dann muss man den Code halt an seine Freunde schicken. Und dann ist halt das Schöne, jetzt hat man hier ja ein Haus, das man sieht, und dann kann man sagen, okay, die Person, du zum Beispiel gehst jetzt hinten rechts lang und du hast und schaust, ob da der Geist ist, ich gehe links lang, und dann kann man halt schneller herausfinden, in was für einem Raum sich der Geist befindet. Und es gibt ja auch verschiedene Gegenstände, hier haben wir jetzt das UV-Licht.
Aber der Geist wird nicht von einem menschlichen Mitspieler gespielt?
Nein.
Okay.
Das wird er nicht. Nee.
Und dann muss man versuchen, den Geist zu fangen?
Nicht zu fangen, man muss herausfinden, was für ein Geist es ist.
Okay.
Und dann, wenn man halt herausgefunden hat, dass es der richtige Geist ist, bekommt man quasi eine größere Belohnung. Und verschiedene Geister sprechen oder reagieren auf verschiedene Gegenstände. Hier haben wir zum Beispiel die Spirit Box. Manche Geister reden mit einem.
Okay.
Andere dann aber zum Beispiel nicht. Und
kann
so
man
versucht
sterben?
Man dann, ja, natürlich.
Okay.
Und das ist ja das Krasse, weil Phasmophobia hat ja auch einen Voice-Chat im Spiel drin.
Ja.
Und sagen wir mal, wir beide würden jetzt zusammen spielen.
Der Geist hört das.
Und ich sterbe, ja, erstens hört er das und zweitens, ich sterbe zum Beispiel.
Ja.
Und bin dann als Geist da, dann kann ich nicht mehr, dann kannst du nicht mehr mit mir kommunizieren. Weil sobald ich gestorben bin, natürlich ist mein Voice-Chat auf null. Ja. Wenn wir jetzt zu dritt wären und zwei Leute sind tot, dann kann man sich halt unter, also Geister untereinander können miteinander reden. Und
kann man über die Geisterbox die anderen dann hören?
Nein.
Schade.
Das und das cool. Fiese ist ja auch, man kann ja als Geist, also wenn ich jetzt gestorben bin, dann kann ich trotzdem Gegenstände auf dich werfen zum Beispiel. Das macht dir keinen Schaden oder so, aber du könntest dich dadurch erschrecken, wenn auf einmal eine Tasse rumfliegt oder so.
Cool. Fantastisch.
Aber ja, Phasmophobia ist für mich tatsächlich S-Tier, muss ich sagen. Weil es halt wirklich ein Genre nochmal mit sich gebracht hat. Wie viele Phasmophobia-Klons in den letzten Jahren seitdem rausgekommen sind, kann ich nicht abzählen, weil es so viele sind. Und das Spiel an sich auch immer noch, das wird immer noch jetzt im Oktober zum Beispiel super, super viel gespielt. Ich glaube, dass es ein Spiel ist, wo Leute immer wieder zurückkommen und was auch einen großen Hype hatte.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich hätte das jetzt eher in einem B-Tier gesehen.
Okay.
Ja, weil ich hatte das Gefühl, ja, Phasmophobia war ein Spiel, über das gesprochen wurde. Aber es war dadurch, dass es Horror ist, allein spricht es schon eine kleinere Gemeinde an. Es ist jetzt nicht so ein gigantisches Monster der, ja, des Ruhmes und der Attraktivität, das eben jeder davon mitbekommen hat.
Ja. Ja, ich verstehe auch, was du meinst. Aber es war halt trotzdem ein Riesending. So viele Leute haben Phasmophobia gespielt und halt auch, wenn wir jetzt wieder auf diese Content-Creator-Schiene gehen, so viele auch, die eigentlich gar keine Horrorspiele spielen. Mhm. Und trotzdem hat man in Phasmophobia reingeschaut und sich mit seinen Freunden zusammengegruselt.
Wir haben einen neuen Follower, Cerveza. Vielen Dank, dass du uns followst. Das freut uns natürlich sehr. Wir reden gerade über Hype-Spiele, Spiele, die quasi von einem Tag auf den anderen super berühmt wurden. Und da haben wir jetzt gerade über Phasmophobia gesprochen. Wo reihen wir das jetzt ein? Du sagst, es ist ein S-Tier. Bunte Socke sagt A, Serville sagt solide A, aber Drakutsch sagt zum Beispiel S vom Hype und Gameplay und immer noch 25.000 Spieler laut Steam Charts. Also wo reihen wir das ein?
Ich würde halt auch wirklich sagen, wegen dem Impact, was es noch hatte, dass so viele Lookalikes von Phasmophobia dann noch released worden sind, finde ich schon, dass es ein S-Tier eigentlich wäre. Aber ich wäre mit A-Tier auch, also ich würde es auf jeden Fall nicht niedriger als A machen, weil es ein gutes Spiel ist und halt auch großen Hype mit sich hatte.
Okay.
Ja.
Also ich würde mich da nach dir und nach dem Chat richten, weil ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ich bin der Meinung, der Hype war nicht ganz so groß, aber vielleicht habe ich ihn auch nur nicht mitbekommen. Ne? Und deswegen das dürft ihr jetzt mal ausbaldobern. Ich lehne mich zurück und schaue, ob der Dinge, die da kommen.
Ja, ich glaube, ich würde auch mit einem A gehen, tatsächlich. Ich glaube, ich würde mit einem A gehen, weil wenn wir sagen, dass am, aber es ist auch schwierig jetzt irgendwie, weil wenn ich mir jetzt diese S-Liste anschaue, dann finde ich nicht, dass Among Us und Rocket League auf einem Level ist. Dann finde ich, dass Among Us eigentlich mehr ist als Rocket League. Vom Inhalt
Rocket
und
League
Hype.
Nicht Est hier.
Dann wäre Rocket League für mich eher A, wenn wir sagen, dass Phasmophobia auch A ist.
Boah, aber Rocket League kam ja auch wirklich aus dem Nichts und war dann jahrelang wirklich ein Heimspiel, ne?
Aber dann lass doch Phasmophobia auf A machen, würde ich sagen. Ich glaube, mit A sind wir alle.
Ja, wir können ja nochmal schauen, ob wir dann nochmal umsortieren.
Genau,
ne?
Genau.
So. Ah, jetzt kommen wir zu dem Spiel, das quasi die Inspiration war für Megabonk. Vampire Survivors.
Klar.
Ich habe auch lange gedacht, so, was soll denn das Ding hier? Du läufst nur rum, du schießt nicht mal selbst, macht doch gar keinen Spaß. Ja, und dann habe ich angefangen, Vampire Survivors zu spielen und konnte nicht mehr aufhören, weil es echt super spaßig ist. Und da ist auch wieder die Devise, easy to learn, hard to master. Also natürlich hängt auch immer ein bisschen was vom Glück ab, was man gerade für Items findet, was für Waffen man bekommt, um sich dann durchzukämpfen. Die Gegner werden stärker, man selber wird stärker. Es ist immer so ein Wettrennen am Hochleveln, dass man da durchkommt. Und des Entdeckens, weil man mag natürlich diese krümelige Grafik sehen und denkt sich so, ja, was willst du da schon großartig entdecken? Aber diese Landschaften sind riesengroß und dann gibt's auf einmal Sachen, die du erst beim 50. Run findest, wo dir denkst so, boah, da ist ja, steckt ja viel mehr drin, als ich dachte. Und diese Art, ja, Auto-Battler, so wird es, glaube ich, genannt, wurde durch Vampire Survivors einfach groß. Und ich finde es absolut fantastisch, muss ich sagen.
Ja, da sind wir jetzt eben bei einem Thema. Du meintest gerade, Phasmophobia ist an dir so ein bisschen vorbeigegangen. Ja. So geht's mir mit diesem Spiel.
Okay.
Ich hab zwar davon gehört natürlich, aber ich habe das nicht so als ein großes Hype-Thema irgendwie wahrgenommen tatsächlich. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Ding, was für Spiele spielt man selbst, was für Spiele schaut man auch gerne an bei Content-Creatern zum Beispiel. Deswegen Vampire Survivors bei mir wirklich vorbeigegangen.
Dadurch, dass es halt auf dem Handy anfing auch, ne, hat man es vielleicht auch nicht so auf dem Schirm. Aber sie haben, wie Guy 707 sagt, ein neues Genre erschaffen, der Autobattler.
Ja.
Und mein Lieblingsvertreter zurzeit, nur ein kleiner Hinweis, solltet ihr meines Erachtens unbedingt zocken, Deep Rock Galactic Survivor. Gibt's auf PC und Xbox, ist absolut fantastisch. Sieht super aus, spielt im Deep Rock Galactic Universum. Und ja, ich find's super. Wie gesagt, natürlich mag man denken, ist überhaupt kein Anspruch, du läufst da rum. Aber nein,
nee, ich glaube, das ist Anspruch, schon ein Anspruch.
Und natürlich ist auch ein Glücksfaktor dabei.
Ja.
Und das ist so ein Spiel wie Megabonk. Ich könnte den ganzen Abend da sitzen und noch einen Run, weil du schaltest dann Sachen frei. Es hat immer diese Belohnungen auch. Mhm. Und das finde ich unglaublich gut.
Verstehe ich.
Ja,
vor allem, wenn es dann auch noch mal so ein eigenes Genre erschaffen hat natürlich, dann ist es noch mal sehr viel mehr beeindruckender.
Ja, aber wo sortieren wir das ein? Du sagst, du wirst es nicht in S-Tier machen. Was sagt der liebe Chat? Würdet ihr das einschätzen? Wo sollten wir Vampire Survivor einordnen?
Was würdest du sagen?
Ja, es ist schwierig. Es gab definitiv einen Hype. Es hat ein eigenes Genre erschaffen. Also ich würde auch sagen, Minimum A. Ne? Also A muss meines Erachtens sein. S wäre vielleicht ein bisschen zu viel.
Es ist halt jetzt, für mich ist es gerade schwierig einzuschätzen, ne, weil ich habe von dem Spiel nicht gehört und es auch nicht gespielt. Deswegen hätte ich jetzt vom Gefühl her gesagt, dass es ein B wäre.
Mhm.
Aber S finde ich auf jeden Fall zu hoch. Chat sagt aber größtenteils A. Dementsprechend würde ich A machen.
Ja, dann machen wir A.
Ja.
Find ich einen ganz guten Kompromiss. Ich könnte sogar verstehen, wenn man das in S haut. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man es in B haut.
Ich finde bei, also in S sollten für mich Spiele, die wirklich jeder kennt, weil wir hier über Hype-Spiele reden.
Es macht mich wahnsinnig Frost. Bei Moorhound muss man zielen, bei Vampire Survivors läufst du nur rum. Es hat trotzdem einen viel tieferen spielerischen Aspekt als ein Moorhound.
Ich sehe schon, Moorhound ist hier einfach der Gewinner der Herzen.
Es macht mich fertig, ey. Was macht mich fertig?
Ah, schön.
Okay, gut.
Wundervoll.
Wir kommen zu Only Up.
Ja.
Das ist auch ein Spiel, was einfach eine crazy Geschichte hinter sich hat. Weil es kam ja raus und dann wurde es von Steam genommen, weil festgestellt wurde, da sind Assets drin, die dürfen nicht drin sein. Also Texturen und all so ein Kram, die dürfen da nicht verwendet werden. Und im Endeffekt ist ja das auch dieses Spielprinzip so simpel. Es ist, wie heißt es hier, Jack und die Bohnenstange?
Hm?
Mit dem Typen und den Wunderbohnen, die er in den Boden pflanzt, und dann wächst diese Riesenbohnenstange und der geht hoch über die Wolken, und das sind die Riesen.
Ja.
Wie heißt es nochmal? Jack and the Giants? Jack and the Beanstalk? Ich weiß es nicht. Lieber Chat, helft mir mal. Aber genau darum geht's im Endeffekt.
Ja.
Man fängt unten an und man muss einfach hoch hinaus. Und das ist wieder so eine Idee, wo man sich denkt, warum ist man da selbst nicht draufgekommen? Weil es ist ja im Endeffekt nur eine 3D-Version, wenn man so will, von Getting Over It und ein weitergedachtes.
Ja, also Only Up war für mich so ein Ding, da habe ich zum Beispiel den Hype nicht so ganz verstanden.
Mhm.
Aber vielleicht liegt es auch meiner Höhenangst, könnte auch sein. Aber ich fand das Spiel trotzdem sehr interessant, weil man einfach ja quasi nur hochklettern muss. Also das Prinzip ist ja ein sehr simples. Und was ich irgendwie cool finde an diesem Spiel und auch allen weiteren, sage ich mal, Nachmachern in Anführungsstrichen, dieses ähnliche Prinzip wieder hatten, dass man so hoch wie möglich klettern muss, das ist so cool irgendwie zusammengesetzt, dass man da, also jetzt, das sieht so goofy aus, wie er da hochfährt, irgendwie mit diesem Karren auf diesen Gleisen mitten im Nichts. Das macht ja alles gar keinen Sinn, dass das so funktioniert, sage ich mal. Aber irgendwie halt einfach kreativ und cool gemacht, finde ich. Und auch Only Up hatte ja einen riesigen Hype, vor allem wieder hier im Content-Creator-Bereich. Das haben ja so viele Leute dann gestreamt.
Weil ich finde es auch perfekt zum Zuschauen. Also ja, ich habe da auch vielen Leuten einfach zugeschaut, weil ich mir auch erst gedacht habe, so, hör einfach nach oben. Bis ich dann gesehen habe, ah, okay, das ist ja wirklich so super abgefahren. Dann sieht man da hinten eben diese Hochhäuser, die da einfach in der Luft schweben. Aber so funktioniert es halt. Und das sind halt einfach Hindernisse. Und dann eben zu sehen, wie Leute fehlen und Rage quitten und komplett ausrasten, nachdem sie sich eine Stunde abgemüht haben und dann irgendwie ganz doof runterfallen, weil die Steuerung vielleicht auch ein bisschen wonky ist und so weiter und so fort. Das ist einfach, finde ich, sehr unterhaltsam, weil es einfach auf eine gewisse Art und Weise sehr spannend ist. Weil absolut eben spannend erzeugt wird. Man kann sehen, wie die Leute, die das spielen, angespannt sind und versuchen bloß nichts falsch zu machen und dann manchmal einfach dumme Dinge passieren, wo sich dann die ganze Anspannung entlädt auf eine Art und Weise. Und das kann, finde ich, super unterhaltsam sein.
Ja, es ist ja auch wirklich so dieser Nervenkitzel und Adrenalin einfach dabei, weil man sich so denkt, oh, jetzt fall bloß nicht runter. Und man weiß ja auch ganz genau, was passiert, wenn die Person runterfällt, nämlich, dass die alles wieder hochklettern muss.
Ja.
Das ist ja schon interessant zum Zuschauen, wie du auch gesagt hast.
Jack and the Beanstalk, und das heißt bei uns Hans und die Bohnenranke. Hans Wild. Und die Bohnenranke. Ich kannte mal jemanden, der dachte, Han Solo heißt eigentlich Hans Olo. Ungelogen. Es war wirklich Hans unironisch Olo. Und kein Scherz. Diese Person dachte, Han Solo heißt Hans Olo.
Wie gut.
Ja, Only Up, wo reihen wir das ein? Ich weiß schon, wo ich es einreihen würde.
Ja, wo würdest du?
B.
Ja. Ich auch.
Ist für mich.
Ich würde auch B sagen. Leute im Chat würden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, wie kann Only Up auf B sein und Bone auf C?
Ja. Ja, weil Mohun nicht international war und nur von. Mohun bricht mir noch das Genick, ey. Ich sehe es schon noch vom.
Oh, schön.
So, drei Spieler haben wir noch, die wir hier bewerten müssen. Und jetzt kommen wir zu einem, das ich so grandios fand. Lethal Company. Mhm. Ich habe es nie gespielt, aber Leuten zuzuschauen, die das gespielt haben, hier Jack Frags oder so, den gucke ich immer ganz gern. Wenn die das spielen, ich habe mich schlapp gelacht. Es ist, finde ich, so gut. Und auch dieses Spiel, von der Idee so simpel, man muss einfach auf einem fremden Planeten in ein Lagerhaus und irgendwelche Rohstoffe einsammeln und diese zurückbringen. Und wenn man das nicht macht, dann wird man früher oder später von einem bösen Wesen im Universum zerfetzt. Aber in diesen Lagerhäusern sind halt andere Wesen.
Ja.
Und man weiß nicht, was auf einen lauert.
Ja, ich muss sagen, Lethal Company ist an mir so ein bisschen vorbeigegangen, weil mich das Spiel irgendwie nicht interessiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder halt einfach nicht so angesprochen hat. Aber das war natürlich auch, wie du gesagt hast, wieder ein richtig cooles Spielprinzip. Ich finde auch den Artstil mal cool, weil es mal was anderes ist, was man sonst so sieht. Und natürlich auch cool gemacht mit den Monstern, weil die ja, glaube ich, auch die Stimmen nachmachen konnten, richtig? Von den Freunden, irgendwie sowas war das.
Ich finde, es hat so viele tolle Aspekte.
Ja.
Es gibt den Aspekt, dass man sich nur hört, wenn man in der Nähe miteinander ist.
Genau, das war es auch, ja.
Das fand ich einfach sehr, sehr toll. Und dann eben, dass man nie genau wusste, was für Monster einen erwartet. Man sieht irgendwas Obskures, aber wie es sich dann verhält, das wusste man nicht.
Ja.
Allerdings muss ich auch dazu sagen, was es dann auch so ein bisschen vorhersehbar macht, weil man weiß natürlich, es gibt eine bestimmte Anzahl an unterschiedlichen Monstern und sobald man mal alle so ein bisschen gesehen hat, ist der Reiz oder der Kitzel des Neuen, was man erleben kann, natürlich nicht mehr so da. Ne?
Ja, das ist aber bei vielen Spielen Dingen, finde ich. Das könnte man bei Phasmophobia, glaube ich, auch ähnlich sagen, weil man natürlich auch irgendwann die Geister dann so ein bisschen durchschauen kann. Ne?
Ja.
Aber auch hier wieder bei Lethal Company hat ja auch ganz viele Spiele nach sich gebracht, die sehr ähnlich dann waren.
Ja, absolut.
Und das muss man dem dann schon auch wieder hoch anrechnen irgendwie, dass es ja doch was richtig gemacht hat, um nochmal mehr Leute irgendwie zu inspirieren, was Ähnliches zu machen.
Ich finde ja allein schon die Animation, wenn die Figuren laufen, und so, super gut gemacht.
Ja, das stimmt. Und auch hier wieder haben wieder super viele Leute auch gespielt natürlich und gestreamt so.
Ich will noch unbedingt einen Monster. Ah, da ist einer.
Hast du dich jetzt schon erschrocken?
Ja.
Oh, das wird ja später was bei den Horror-Demos.
Oh nein, hör auf. Die Frage ist, Lethal Company, ich finde eines der unterhaltsamsten Spiele, das man sich anschauen kann.
Ja.
Solltet ihr unbedingt mal gucken, irgendwie müsst ihr nicht selber spielen. Aber wenn ihr dann eine gute Gruppe findet, die da wirklich gut miteinander reden kann und unterhaltsam ist, oder schaut einfach mal bei YouTube hier, Jack Frags hat, finde ich, das ist auch das Video, was wir hier sehen, ist wirklich wahnsinnig gut und das macht einfach Laune pur. Das ist so ein Spiel, wo man sich denkt, so ey, mit Kumpels da den Abend verbringen.
Voll.
Und dann hast du alles richtig gemacht.
Das stimmt.
Ja.
Jetzt ist halt die Frage, wo ordnen wir das ein? Deliane sagt gerade B, Fragezeichen. Ich muss sagen, ich wäre zwischen A und B. Ich glaube, ich würde aber eher zu B tendieren. Wobei, es ist wieder so schwer einzuschätzen im Kontext, weil
ich finde, Lethal Company ist ein A-Ding.
Ja, weil ich finde, Lethal Company hatte größeren Hype als Vampire Survivors, oder?
Nee.
Nicht?
Nee.
Okay, dann
Vampire Survivors war schon.
Dann ist es einfach an mir vorbeigegangen.
Okay.
Wenn Morhun auf C ist, dann D.
Keine Sorge. Morhun-Diskussion beendet.
Ich glaube, diese Diskussion kann nicht mehr beendet werden, Felix. Aber Chat sagt größtenteils B. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen Lethal Company auf B, oder?
Alright.
Würde ich mal sagen.
So.
Wir haben noch zwei Spiele.
Bevor wir zu den letzten zwei Spielen kommen, und ich weiß, wird es gleich Ärger geben, weil jemand hat gesagt, wo ist denn eigentlich Balatro? Und das stimmt, das hätte eigentlich auch auf die Liste.
Ja, aber da hätten noch übersehen. So viele Spiele rein können. Ja.
Da also habt ihr recht,
so
liebe Leute,
ja, muss ich sagen.
Das tut uns natürlich leid. Aber wir haben jetzt jemanden bei uns in der Leitung zu einem Spiel namens Paddle, Paddle, Paddle. Dazu habe ich auch Gameplay-Material rausgesucht. Die darf die liebe Regie auch irgendwann abfeuern, wenn sie das wollen, damit die Leute das Spiel sehen können. Und zwar den lieben Matteo, der Mann hinter diesem Spiel ist. Und bei Paddle, Paddle, Paddle geht es darum, dass man zu zweit in einem Ruderboot sitzt. Und jeder hat ein Ruder. Und immer wenn man rudert, rudert man halt mit dem einen Ruder. Und es ist klar, wenn man nur mit der einen Seite rudert, geht's eben in die eine Richtung. Und so muss man eben versuchen, das auszugleichen und dann eben zum Ziel zu kommen auf diesen krassen Hindernisparcours. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr chaotisch. Und deswegen darf ich jetzt den lieben Matteo begrüßen. Hallo Matteo, wie geht's dir?
Hallo, moin.
Hallo.
Ich hoffe, man kann mich hören.
Ja, wir können dich hören, wir können dich sehen. Das ist ganz fantastisch, mein Freund. Wir reden heute über Hype Games. Spiele, die auf einmal da waren und die hatte niemand auf dem Schirm und sie sind jetzt so richtig berühmt. Du hast ja im Endeffekt auch so die Entwicklung mit durchgemacht mit deinem Spiel. Aber bevor wir zu deinem Spiel kommen, möchte ich fragen, hast du denn, bevor du dein Spiel Paddle, Paddle, Paddle rausgebracht hast, auch so Hype Games gespielt?
Einige von eurer Liste tatsächlich. Also ich habe zum einen Chain Together viel gespielt, aber vor allem auch Peak habe ich viel gespielt gehabt. Vampire Survivors habe ich jeden Tag auf dem Handy gespielt. Phasmophobia habe ich auch ein paar Runden gespielt, aber war nicht so mein Spiel, weil ich nicht so Horrorfan bin, also nicht so Multiplayer-Horrorfan. Aber sonst natürlich Flappy Bird war ja natürlich ein Kindheitsspiel oder Angry Birds, aber eigentlich würde ich schon sagen, die meisten auf der Liste, die ihr drauf habt, habe ich auch schon gespielt, ja.
Was macht denn so ein gutes Hype-Spiel aus, deiner Meinung nach, als Entwickler?
Ich würde sagen, es kommt auf die Art vom Spiel an. Wenn man zum Beispiel so einen Roguelike hat, muss die Loop einfach geil sein. Also es muss einfach Bock machen. Und man muss einfach da direkt nach einer Runde direkt noch eine neue Runde haben wollen. Und das habe ich auch viel bei Megabonk gehabt. Megabonk ist, finde ich, so ein Game, ist perfekt in der Hinsicht, weil ich wollte direkt eine Runde spielen, obwohl ich da 3 Minuten schon gestorben bin und das einfach eine tote Runde war. Aber ich wollte direkt eine neue Runde spielen. Und dieses noch eine neue Runde und dieses Dopamin bei den ganzen Effekten, die reinkommen, finde ich, ist der wichtige Punkt bei den Roguelike-Spielen. Bei Koop-Spielen muss vor allem der Frust hoch sein, würde ich sagen, wenn man sich halt anschreit und irgendwie dann das doch am Ende schaffen möchte. Also man schreit sich an, will einfach seine Freundschaft einfach komplett abbrechen, aber irgendwie hat man dann doch noch Bock dran zu bleiben und das Spiel zu schaffen, weil es wie so eine Herausforderung ist. Und gerade auch bei zum Beispiel Peak habe ich auch viel Teamwork gehabt bei meinen Freunden und so. Und bei Chain Together haben wir uns aber viel angeschrien. Also ich würde sagen, es kommt auf das Genre an, aber generell einfach diese Wiederspielbarkeit, dass man einfach mehr Runden spielen möchte, ist sehr wichtig.
Wie ist das für dich denn gerade? Wir haben gerade einen Clip von Hand of Blood hier laufen. Wie ist das für dich, wenn du dann siehst, dass so große Content-Creator dein Spiel spielen?
Das ist schon wie ein Traum, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch gerade ein großer Hanno-Fan. Ich schaue ihn auch schon seit dem Getting Over It Video, glaube ich, also seit Jahren schon. Habe auch viel Botato bei ihm geschaut, weil ich halt Roguelike-Spiele sehr liebe. Es war dann schon so mein Goal, natürlich irgendwie da hinzukommen, irgendwie zu Hanno oder auch natürlich zu Paraplatte und zu Zabex, aber dass ich das dann irgendwie noch geschafft habe, war irgendwie so ein bisschen surreal. Und man glaubt das irgendwie noch erstmal noch gar nicht richtig, bis man das Video irgendwann sieht oder den Stream dann. Aber es ist irgendwie dann doch alles irgendwie mit viel Glück und viel richtigen Timing gut aufgegangen. Und da bin ich sehr happy und sehr stolz drauf.
Wie war das dann für dich? Also wurde dir irgendwie ein Clip zugeschickt? Hast du es selbst gesehen? Oder wie kam es dazu, dass, sag ich mal, dass diese großen Creator dann Pedal, Pedal, Pedal gespielt haben?
Also generell habe ich viele selber angeschrieben. Also es war wenig mit Algorithmus. Ich habe am Anfang sehr viel angeschrieben gehabt über Twitter. Ich habe also gerade auch mein Publisher sehr viele E-Mails geschickt, tausende E-Mails sogar, also sehr viele. Mhm. Die haben da sehr viel geholfen mit PR und Marketing. Weil ich bin da halt einfach, ich will einfach das Spiel machen und die helfen mir vor allem auch viel, das Spiel halt an die Leute zu bringen. Vor allem auch in Asien, wo das Spiel gerade eben so, ich glaube, 70% gekauft wurde bisher. Das ist wirklich, in Asien wirklich der größte Markt. Deutschland sind nur 6%, also ist echt sehr niedrig in der Hinsicht. Aber gerade auch mit den Leuten anschreiben, habe ich angefangen damals zur Demo noch und da war die Demo dann bei Pete's Meet, bei Funk Royal, bei Kevin und Basti, also bei Paarplatte und bei Cybex und Schradin. Das war so der Anfang, würde ich sagen. Mhm. Und die habe ich angeschrieben gehabt. Danach war es dann mehr so, die haben es irgendwo gesehen gehabt und dann kam immer mehr neuer Content, weil so viele Leute kann ich gar nicht anschreiben. Das hat dann vor allem auch viele Publisher gemacht oder halt organisches Wachstum durch Steam, durch die Steam Frontpage, vor allem auch durch andere Videos auf YouTube und sowas. Also vor allem für organisch später.
Mhm. Wann wurde dir bewusst, dass du hier ein Spiel auf der Hand hast, das ein Hit werden könnte? War das schon bevor du die Demo gemacht hattest, wo du gemerkt hast, so, oh, das könnte richtig gut sein? Oder war das erst, nachdem so das erste Feedback zurückkam?
Oh, ich muss ehrlich sagen, ich habe am Tag davor noch gedacht, das wird ein Flop werden. Das ist mein erstes Online-Multiplayer-Game. Ich habe vorher noch nie ein Online-Multiplayer-Game gemacht. Vor allem, ein Lag ist halt ziemlich tödlich bei dem Game. Wenn es irgendwie dann out of sync geht und die Spieler andere Positionen haben, ist halt das Ende bei so einem Spiel. Du brauchst wirklich viel Präzision bei manchen Sektionen. Und da muss der Code wirklich stimmen. Also man muss wirklich bei jedem Spieler auf derselben Position sein. Und dabei hat die Schwierigkeit. Ich arbeite mit Foten. Foten ist eine Unity Networking Solution, die halt sehr viel schon für einen macht. Also ich muss jetzt nicht die ganzen Sachen neu schreiben, aber auch damit zu arbeiten, als kompletter Anfänger, war so ein Problem für mich damals. Und ich bin jetzt gerade, würde ich sagen, auf so einem fortgeschrittenen Niveau, aber gerade das hat mir sehr viel Sorge gemacht. Und ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, das wird ein Flop werden wegen den Servern, weil halt irgendwie das nicht hält und mein Code zu scheiße ist, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt und gerade in Asien gab es ein paar Probleme bisher, aber die meisten, also ich glaube so bei 80% der Spieler hat es geklappt bisher und die meisten anderen Probleme haben mittlerweile schon behoben. Also bisher würde ich sagen, war es ein voller Erfolg, aber es war auf jeden Fall nicht vorhersehbar von mir aus. Also auch von den Wishlist-Zahlen. Ich hatte am Launch, glaube ich, 8000 gehabt, weil gerade bei den Popular Upcoming Spielen drin bei Steam und das ist eigentlich auch viel zu wenig für so viele Verkäufe. Also normalerweise hätte man mit so wenig Wishlist, ich hatte jetzt 8000, 9000 am Launch-Tag gehabt, ist eigentlich echt nicht genug für sowas, also für so einen großen Launch dann. Mhm.
Denkst du könntest diese Art von Erfolg jetzt wieder replizieren? Also meine Frage ist, gibt es für diese Art von Spiel eine Formel, dass man sagen könnte, ey, ich kann jederzeit wieder so ein Spiel machen, das so finanziell erfolgreich ist für mich? Oder ist da viel Zufall dabei? Ist da viel Glück dabei? Sind da viele Faktoren, die vielleicht gar nicht in deiner Hand sind?
Ich glaube, es ist pures Glück gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, natürlich hat Simon viel geholfen mit dem Publishing und ohne die wäre es wahrscheinlich nicht so viral gegangen, weil es auch vor allem wegen der Localization, dass ich halt auf 15 Sprachen das Spiel mittlerweile drauf habe, auf Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, also gerade die ganzen Sprachen zu supporten, hilft super mit der Viralität und mit der Sichtbarkeit bei Steam auch. Und das meiste kommt halt eben durch die Steam-Oberfläche, also Steam Frontpage, irgendwie empfohlene Spiele bei Steam und die kommst du halt irgendwie, da kommst du nur rein, wenn du in der lokalen Sprache drin bist bei den meisten Tabellen. Also eigentlich ist eine Localization oder Übersetzung vom Spiel unfassbar wichtig und die hätte ich halt, wenn ich die nicht dabei hätte, also die Publisher hätte ich jetzt nicht drin gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also da denke ich, wäre viel Potenzial weggegangen davon. Aber natürlich ist das Spiel ein virales Konzept und ich habe auf das Marketing erstmal ein bisschen gesagt, komm, ich mache einfach das Game fertig, release es und das geht dann durch das Steam hoffentlich viral, weil Wishlist-Zahlen hatte ich echt nicht viele und ich wollte das einfach pur durch Content viral gehen lassen und durch TikToks. Und das hat dann auch irgendwie geklappt, weil die TikToks waren auch bei der Demo schon sehr viral und sehr viele vor allem. Aber ich glaube, das nochmal nachzumachen wird schwer werden, aber ich versuche es aktuell. Ich mache noch so ein Game, also ich mache noch ein Rage-Koop-Game aktuell.
Ah, okay.
Ja, siehst du mal.
Bevor wir dazu, möchte ich natürlich auch gleich mit dir drüber reden. Wie sieht's denn aus mit so Sachen wie dem Steam Next Fest, was gerade ist? Ist das etwas, was enorm wichtig ist? weil vor ein paar Jahren war das noch relativ klein und das war relativ überschaubar. Mittlerweile kommen da ja tausende von Demos raus. Da irgendwie aufzufallen, ist ja sicherlich auch sehr, sehr schwer. Sind solche Events für dich als kleinen Entwickler hilfreich oder ist es das auch schon super hart umkämpft und da irgendwie aufzufallen auch ein Ding der Unmöglichkeit?
Ist sehr schwer durchzukommen auf jeden Fall, weil da kommen halt die meisten Großen rein, die halt schon in den Hunderttausenden Rüchte sind. Und da haben halt kleinere Indies, die halt marketingmäßig nicht so krass sind. Und da ist halt teilweise ein Spiel drin mit, ich glaube, Outbound kennt ihr bestimmt, das Campervan Game, auch sehr cool, den Entwickler kenne ich auch. Und die haben jetzt auch die Millionen geknackt zum Beispiel, die sind auch im Next Best drin, glaube ich zumindest. Und da reinzukommen ist halt unfassbar schwer auf diesem Bereich, also auf diese Millionen Wishlist. Und zu diesem Next Best sammeln sich dann immer alle Spiele, die halt kurz davor sind zu releasen, die halt diese Millionen haben. Also eigentlich würde ich sagen, nach oben zu kommen ist fast unmöglich als Indie-Entwickler, weil da auch vor allem viele AAA-Spiele mitmachen. Aber generell würde ich sagen, man muss es probieren, muss einfach reingehen, weil es gibt einfach Visibility, also warum nicht? Und man geht da immer rein, weil es einfach ein Free-Event auf Steam, was hier auf jeden Fall ein paar Wishes bringen wird. Und wenn du schon so ein paar hast, dann ist das wie so ein Multiplikator. Und man sagt, glaube ich, irgendwie, man hat irgendwie die Wishlist mal 4, kann man rausbekommen, wenn man Glück hat. Also schon sehr viele im Durchschnitt dann. Aber man bekommt auf jeden Fall einen guten Boost und viele Streamer gehen da drauf. Also ich würde es auch mehr machen, aber nach oben zu kommen ist schwer.
Okay. Wie denkst du denn über Paddle Paddle nach, also was der Impact oder der bleibende Impact von Paddle 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 ist? Denkst du, das ist ein Spiel, wo die Leute in 3-4 Jahren noch drüber reden werden, es eventuell auch noch spielen werden? Oder glaubst du, dass das, weil das passiert ja auch oft, dass einige Hype-Games einfach dann wieder in der Versenkung verschwinden und dann hört man nichts mehr davon? Denkst du, das kann auch passieren? Und ist dir das wichtig oder ist dir das egal, falls dem so sein sollte? Weil ich meine, du hast ja trotzdem irgendwie dein Geld damit verdient. Wie siehst du die Sache?
Sehr schwer. Zum einen natürlich, es geht gerade eben schon gut ab und es ist auf jeden Fall erstmal auch genug Geld davon zu leben für ein paar Jahre. Aber es wird auf jeden Fall nicht lange halten, weil diese Games halten sich nicht so lange in dem Hype, sag ich mal. Und es ist sehr schwer, da dieses Wachstum irgendwie beizubehalten über die Jahre, weil irgendwann haben es alle gespielt und dann ist halt der Markt dafür nicht mehr da für das Game. Und dann würde ich sagen, ich mache einfach ein neues Game. Also ich habe es nicht vorgehabt, aufzuhören direkt und zu retiren. Ja. Ich würde natürlich schon noch gerne irgendwie noch irgendwie hoffentlich 40 Jahre Videospiele machen dann und irgendwie dann hoffentlich noch davon leben können, natürlich auf Dauer. Aber es ist halt ein schönes Geschenk gewesen so ein bisschen und eine schöne Sache, einfach so ein Spiel zu machen, was halt viral geht und was halt irgendwie dann groß wird. Dadurch hast du auch viel mehr Kontakte zu Streamern dann wieder drin und zu Agenturen und du hast auch mehr Follower auf Twitter, die dann nicht wieder weiter hochpushen und so. Und ich würde sagen, jeder Release hat wie eine Leiterstufe und irgendwann bist du halt ganz oben, obwohl es natürlich kein Ende gibt, aber irgendwann bist du halt auf einem Level, wo du halt irgendwie davon leben kannst und dann würde ich sagen, bist du halt schon ein gemachter Indie-Developer, so in der Hinsicht. Und da will man halt hinkommen, was man davon leben kann und da bin ich auch hoffentlich bald dann. Aber ich würde sagen, ich mache noch ein paar Spiele weiter auf jeden Fall. Also ich werde mich nicht ausruhen. Ich habe auch neuen Content mit Paddle geplant, neue Maps, neue Spielmodi, um das Spiel auch weiterhin am Leben zu behalten, auch über die Jahre hinweg.
Okay.
Und bald auch ein Level-Editor hoffentlich, wenn ich ihn irgendwann fertig bekomme. Aber der dauert sehr lange, weil es halt ein sehr, sehr, sehr großes Feature ist und auch sehr viel Testen braucht vor allem. Und wenn dann das fertig ist, dann könnte es sein wie ein Geometrie-Dash, dass Leute einfach Maps bauen können und das irgendwie unendlich lange hält, natürlich. Aber das weiß halt keiner.
Ja. Dann lass uns doch gleich mal über dein neues Spiel zu reden kommen, was du gerade so ein bisschen angeteasert hast. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen? Willst du es hier vielleicht exklusiv revealen oder übrigens bei uns bei Gamestar? Wir haben bald ein Find Your Next Game Event. Vielleicht willst du es da im Dezember bei uns revealen?
Also wir können das gerne machen. Ich würde jetzt noch nicht so reden, weil ich habe noch kein Gameplay da. Aber ist auf jeden Fall so ein Co-op-Rage-Game wieder. Das kann ich schon mal sagen. Aber wenn ihr da einen Platz habt, dann würde ich das gerne dort revealen, wenn ihr da Bock drauf habt.
Ja, grundsätzlich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Sag mal, ist das dieser Ikea-Schrank bei dir im Hintergrund mit diesen Holztüren?
Ja.
Den habe ich auch zu Hause stehen. Genau den gleichen Schrank.
Habe ich schon seit Jahren.
Ja, ich auch. Ich habe den seit 2009. Ey. Krass. Ja. Okay, Matteo, ja, vielleicht geht da was zusammen. Ich wollte mich jetzt nochmal ganz herzlich, wir wollten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, nochmal für uns hier ein bisschen über Paddle, Paddle, Paddle zu reden und eben auch die Entwicklersicht auf diese Hype-Games. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg, denn das wäre schön, dass du einfach das machen kannst, wovon du träumst und davon eben auch leben kannst. Deswegen drücken wir die Daumen und vielleicht, wie gesagt, vielleicht sehen wir dein neues Spiel irgendwann hier bei der GameStar. Das wäre auch toll.
Super gerne, danke euch für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ciao, mach's gut, Matteo.
Ciao.
finde es auch so schön, was gerade Elvara Bundo im Chat schreibt. Geerdet, realistisch, dankbar, sehr sympathisch,
ja, der Matteo. Super netter Kerl. Ja. Ich habe mit dem auch über Twitter geschrieben und so. Und er hat sich, letztens hat er auch bei Twitter, hat er sich nochmal bedankt, dass er bei uns hier das als hab wir das gespielt haben. Und das fand ich total nett einfach. Und wie gesagt, ich drücke ihm die Daumen und er soll allen Erfolg der Welt haben einfach und gönne ich ihm.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Absolut.
So, zwei Spiele haben wir noch, die wir noch unterbringen müssen. Und zwar Peak, das kam 2024 raus.
Ja.
Ein Spiel, das den Hype generiert hat, weil man muss auf dem Berg wandern, zu viert in der Gruppe. Man muss sich helfen, man muss gegen die Natur ankämpfen. Ein Stil, der unglaublich witzig ist. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Und wo ordnen wir Peak ein?
Also ich habe Peak nicht selbst gespielt, weil mich das Spiel an sich nicht so krass vom Gameplay her abholt. Aber ich finde den Artstil zum Beispiel super cool.
Ja.
Es hat wieder genau diese richtige Prise an Humor, auch hier, wie man seinen eigenen Charakter wahrnimmt und so. Finde ich so cool gemacht.
Ich finde diese Idee mit dem Berg, also es ist ja auch wieder dieses Only Up, aber es ist halt organischer gemacht. Es sieht nicht so random aus, sondern man hat halt einfach wirklich geschafft, dieses thematisch auch gut einzufangen. Man klettert, man wandert, man geht auf den Berg. Wenn es regnet, ist es schwieriger. Es kann blitzen, es gibt eine Lavalandschaft, es gibt Eislandschaften mit Schneestürmen. Und ich finde das unglaublich gut gemacht.
Ich finde auch, mich erinnert es auch so ein bisschen, wie die Charaktere sich bewegen an Human Fall Flat.
Ja.
Das ist ja auch sehr ähnlich, aber richtig cool gemacht, das Spiel auch einfach. Und hält sich ja jetzt auch schon seit einigen Monaten.
Ja.
Und wird immer noch sehr viel gespielt und gestreamt.
Wo stufen wir das ein?
A?
Bin ich fein mit.
Ich würde es nicht auf so ein Among Us-Level oder Rocket League-Level, glaube ich, heben, aber ich glaube, ich würde schon sagen A.
Ja, sehe ich komplett auch so, weil ich finde, dieses Spiel ist wahnsinnig gut und witzig.
Ja, voll,
und,
voll.
Ja.
Bin ich bei dir. Machen wir A rein.
Und dann haben wir noch ein Spiel, A Difficult Game About Climbing. Das ist das letzte Ding, was wir jetzt noch vertreten werden.
Ähnlich finde ich wieder wie Getting Over It. Oder?
Ja.
Wenn ich es jetzt nicht verwechselt habe, ist vom Prinzip her ähnlich, auch vom Stil, glaube ich, auch her, ne?
Es ist super ähnlich.
Ja.
Ja, jetzt würde ich tatsächlich fast
C?
Ja, ich würde es fast in C packen.
Ich würde es, glaube ich, auch in C sehen.
Ich glaube, es hat nicht nochmal so einen riesen Hype entfacht. Wie,
ja, und auch nicht vom Gameplay her jetzt besonders krass. Also ich würde es, glaube ich, auf eine C packen.
Ja, das wäre im Endeffekt unsere Liste hier.
Man muss jetzt natürlich sagen, es fehlen einige Spiele. Man kann da noch so viel mehr
Balatro hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Das hätte ich machen müssen. Balatro habe ich tatsächlich viel gespielt. Ich finde es nicht so geil wie viele andere, muss ich sagen. Mhm. Für mich wäre es ein A. Ich weiß, da werden alle sagen so, nee, das ist ein S. Kann ich verstehen. Für mich wäre Balatro aber ein A.
Ja. Wir haben natürlich auch Schedule One ist zum Beispiel nicht
Schedule
drin.
One.
Das hatte auch viel. Wir hatten ja dieses Jahr auch dieses Planned a Garden Ding. Dieses Roblox-Spiel, was ja auch super abgegangen ist.
Das sagt
man hätte auch sagen können, irgendwie New World hatte auch einen riesigen Hype. Das hätte man auch
dazu machen
können.
Aber das war schon so ein Spiel im Vorfeld, wo es auch
stimmt
so, ne?
Auch, ja.
Weil von Amazon.
Ja, stimmt. Aber weißt du, da könnte man jetzt noch diverse Spiele reinmachen. Ich muss sagen, ich finde Hype-Spiele an sich super interessant.
Ja.
Ich finde das, die haben immer, wie gesagt, Megabonk hätte ja auch quasi drin sein können.
Man darf nicht vergessen, die Symbiose zwischen Hype-Spiel und Streamer eben.
Absolut.
Das ist eine Sache, wo beide von profitieren. Ne?
Ja,
das sind wirklich Sachen, wo einfach Karrieren teilweise geschaffen werden durch diese Spiele. Wenn du früh am Anfang dabei bist und ein Spiel entdeckst und kannst halbwegs gut vor der Kamera reden, ich glaube, dann kannst du da schnell deine eigene Nische finden.
Absolut. Also wie gesagt, sehr interessant.
Was die natürlich auch Chain Together, ja. Wie gesagt, aber ihr seht schon, wir sind am Ende unserer Sendung. Das soll's mit Couch Coop gewesen sein und den Hype-Spielen. Ich hoffe, ihr fandet's ein bisschen unterhaltsam. Das war jetzt quasi eine eher monothematische Sendung, aber wir wollten halt einfach mal diese Genre beleuchten von Spielen, die man vorher vielleicht nicht kannte, die aus dem Nichts kamen und dann groß wurden. Und ich weiß, da gibt's Sachen, über die man diskutieren kann, wie Doom oder Pokémon. Aber diesen Hype, die damals empfacht haben, und damals war die Landschaft halt noch eine andere, ne? Wieso ist Mohun wieder auf D? Husit, weil ich's auf D gehauen habe. So, damit werdet ihr leben müssen. Das war Couch-Koop für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.